Hallo und herzlich willkommen zum dem Ableger vom Kinderanästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Heute haben wir den 31. Oktober 2024. Hallo, Gordon.
Hallo Armin, schön dich wiederzusehen.
Dito. Und sag mal, Gordon, jetzt haben wir klinische Fälle interaktiv diskutiert, den Kids Club neu ins Leben gerufen. Was hat es damit eigentlich auf sich?
Genau genommen haben wir ihn ja nicht ins Leben gerufen, sondern irgendjemand von der DGRI, der meinte, dass das Format Schattenboxen etwas Neues, Innovatives sein könnte. Und wir waren in Kassel dazu eingeladen, eine Schattenboxen-Session zu gestalten. Und was bedeutete das für uns? Wir haben Fälle vorgestellt, zusammen mit zwei ganz liebenswerten Kolleginnen und Kollegen, nämlich Karin Becke und dem Jost Kaufmann. Und diese Fälle haben wir dann miteinander und mit dem Publikum diskutiert. Da haben wir Slido-Umfragen gemacht und das Publikum hat sozusagen seinen Senf dazugegeben, sind wir darauf eingegangen und haben uns so durch die Fälle manövriert.
Ja, ganz klar war es am Anfang nicht für uns, wer jetzt eigentlich im Ring steht oder mit wem wir uns eigentlich boxen müssen. Aber am Ende haben wir uns ganz gut geschlagen. Haha, kleines Wortspiel. Aber wir fanden das Format sehr gut und es war wie für uns zugeschnitten eigentlich, würde ich sagen.
Genau, es war einfach interaktive Lehre, kann man sagen, pur. Und dann haben wir gesagt, okay, dieses Format machen wir uns zu eigen. Wir suchen uns einen cooleren Begriff und wir haben halt dieses Akronym Kids Club dafür gefunden. Klinikfälle oder klinische Fälle interaktiv diskutiert. Und es passt natürlich auch viel besser zum Kinderanästhesie-Talk.
Subim. Das heißt, heute blenden wir euch ein, was wir beim DGRI-Kongress 2024 in Kassel aufgezeichnet haben, beim Schattenboxen, vermarkten das unter unserem Namen.
Ja, genau.
Und in Zukunft werden wir vielleicht ähnliche Formate machen. Das heißt, ja, wir probieren das ein bisschen aus und gucken mal, wie es sich entwickelt.
Ja, ich hatte so die Idee, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer zu so einer Mega-Zoom-Konferenz einladen können, wo wir zwei irgendwie Fälle vorstellen, auch mit Slidos und dann einfach von unserem virtuellen Publikum die Antworten dazu nehmen und vielleicht über den Chat Fragen zulassen oder vielleicht sogar die Leute live reinschalten, die ihre Frage stellen können oder ihre Meinung zum Thema und dass wir sozusagen dieses Kasseler Live-Format auf Zoom projizieren, dann können wir das so oft machen, wie wir wollen und haben unsere Hörerinnen und Hörer direkt mit an Bord.
Dann sind wir aus dem Social-Media-Bereich auch gar nicht mehr wegzudenken. Denn das ist nämlich der Nachteil am Podcast. Oder andersrum ausgedrückt, ich frage mich immer, wie viel wir Teilnehmer vom Social Media sind. Und ein Nachteil vom Podcasting ist eben, dass man wenig interagiert mit den Zuhörern. Das stimmt so nicht ganz, denn wir gehen ja auf die ganzen E-Mails rein, die uns erreichen. Aber bei so einem Format, da sind wir unmittelbar ausgesetzt und deshalb wäre das Social Media pur.
Und sowas gab es auch noch gar nicht. Also es wäre auch noch ein soziales Experiment, ein wissenschaftliches Experiment. Also ich habe da echt Bock drauf. Wir müssen ein bisschen an der Technik feilen und dann können wir mal schauen, ob wir im nächsten Jahr das im ersten Quartal umsetzen können.
Klingt gut. Lass uns mal aber zurückblicken auf die letzte Folge. Das war die Folge 25, Umgang mit ängstlichen Kindern. Da hatten wir ein fantastisches Interview mit Dr. Barbara Schmidt geführt und jetzt ist sie nicht nur Dr. Barbara Schmidt, sondern sie ist auch noch PD Dr. Barbara Schmidt.
Genau, Barbara, herzlichen Glückwunsch. Am 19.09. hat sie ihre Habil erfolgreich verteidigt.
Shine bright like a diamond war das Motto ihrer Habilitationsarbeit nach dem Lied von Rihanna. Das hat sie inspiriert und das steht auch sinnbildlich dafür, wie sie denkt, dass sie immer positiv denkt, brilliert, ein Glanz oder ein Glanz ist und einfach durch dieses positive innere Licht einfach nach außen das trägt und damit auch andere Leute inspiriert.
Ja, schön ausgedrückt. Und jetzt hat sie sogar einen Heiligenschein mit ihrer Habil.
Ja, stimmt. Aber das passt auch zum Feedback der letzten Folge. Insgesamt gab es nicht so viel Feedback, denn es war alles gesagt
Das, genau,
wahrscheinlich.
sehe ich auch so.
Aber eine Sache hat uns Christian Traupel geschrieben.
Genau, Christian hat im Prinzip das nochmal kurz zusammengefasst, was wir in einer Stunde Podcast mit Barbara uns erarbeitet haben. Er meinte, dass wir wirklich zusehen, dass wir die Low-Hanging Fruits wirklich pflücken und auf einfachste Weise maximalen Impact erreichen, indem wir einfach die eigene Haltung überdenken und wir uns darüber im Klaren sind, dass wir als Anästhesisten mit Sprache und Tat Positives für unsere Patienten bewirken können und dass wir eben den Fokus auf das gewünschte Erleben setzen. Also der Satz, es tut gleich mal weh, wird dann vielleicht verspürst du einen kleinen Pieks oder an welchem Ort kannst du normalerweise gut entspannen und die Kinder dann dahin bringen, wo sie sich gut entspannen können. Das ist ja Ein Satz und schon haben wir ein ganz anderes Setting für das Kind. Low-hanging fruits.
Strahle hell von innen heraus. Shine bright like a diamond.
Ja.
Schön. Eine meiner Lieblingsfolgen, glaube ich, mit Barbara.
Und Christian schreibt eben, man kann vieles Neues versuchen, eben auch bei den Erwachsenen und einfach gucken, was passiert und was funktioniert. Und so jeden Tag ein bisschen besser auch zu kommunizieren mit den Kleinen.
Dann hatten wir noch eine andere Folge gemacht, die Folge 26. Das war unser Live-Auftritt auf dem DGI-Jahreskongress. Und da hatten wir zwei Experteninterviews. Einmal haben wir über die Atemwegssicherungsleitlinie bei Neonaten und Infants, also bei Kleinkindern, gesprochen oder Säuglingen mit Jost Kaufmann. Und auf der anderen Seite haben wir noch über die nicht veröffentlichte Leitlinie Sedierung bei Kindern mit Katharina Röhr gesprochen.
Genau.
Und da haben wir das Thema eingeleitet mit einem Fallbericht einer Mutter, die zufällig meine ehemalige Kommilitonin war und die erzählt hat, wie es im MRT gelaufen ist. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört euch das nochmal an. Aber kurz zusammengefasst, es ist nicht gut gelaufen.
Und Armins Freundin, die Mutter des Kindes, das dort im MRT untersucht wurde, hat das geschildert. Und jetzt wird es ein bisschen spooky. Wir haben die Ärztin ausfindig gemacht, die diese Analgesedierung durchgeführt hat. Und sie hat uns das aus ihrer Sicht geschrieben, nicht um sich zu verteidigen oder sich zu entschuldigen, sondern einfach um die andere Seite der Medaille zu beleuchten. Sie sagt ganz klar, für sie war das auch maximal unangenehm und sie hat sich auch sehr unwohl gefühlt in der Situation. Und auch sie sagt, es ist nicht gut gelaufen, aber sie hat daraus gelernt und sie wird zukünftig mutiger sein, solche Aufgaben, die ihr damals so übergeholfen wurden, abzulehnen, wenn sie nicht gut genug vorbereitet wurde. In dem Fall war es so, dass sie irgendwie kurz vorher nur die Info bekommen hat, hier, du musst dieses Kinder-MRT machen. Und dann war nicht eingewiesen auf das Überwachungsgerät im MRT. Die Schwester, die sie dabei hatte, war eigentlich eine von der peripheren Station, die das noch nie gemacht hat und eigentlich so schnell wie möglich diese Aufgabe hinter sich bringen und wieder zurück auf Station wollte. Ja, also sie hat sich das abgespeichert als sehr negatives Ereignis und eben auch mit der Ambition, das zukünftig besser zu managen.
Umso schöner ist, dass sie sich bei uns gemeldet hat und das so auch ganz nüchtern, sachlich uns geschildert hat. Am Anfang waren wir ein bisschen so irritiert, wie wir darauf reagieren sollen, auf diese E-Mail. Aber ich denke mir, das ist jetzt fair, das auch nochmal so darzustellen und eigentlich auch fast schon bewundernswert, dass sie so offen und transparent damit umgeht. Finde ich eigentlich sehr gut.
Ja, passt zu Hashtag mein Lieblingsfehler eigentlich, ne? Ganz klar kommunizieren und offen und transparent zu sein. Ich meine, wir kennen das doch auch mal Hand aufs Herz, ne? Dass wir Aufgaben übernommen haben, von denen wir eigentlich nicht wussten, ob wir ihnen gewachsen sind oder wo wir uns unwohl gefühlt haben, aber auch nicht mutig genug waren, um zu sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht oder da brauche ich Hilfe. Besonders dann, wenn du irgendwie irgendwo neu bist oder noch jung bist im Job und irgendwie nicht gleich negativ auffallen möchtest, ne? So das, der ganze Druck, der da auf einem lastet und das muss hier so gewesen sein. Ne? Und sie sagt so, passiert mir nicht nochmal, ich habe daraus gelernt. Finde ich super.
Ja, ich hatte kurz den Eindruck, dass du von dir erzählst, aber okay.
Na klar, ich habe das auch schon erlebt. Ja, also I feel her, kann ich nur sagen. Ja, also mittlerweile würde ich sicherlich so etwas nicht mehr tun, glaube ich jedenfalls. Aber 3-4 Jahre zurück hätte ich auch sie sein können, keine Frage.
Ja, gut. Das war eigentlich der einzige Kommentar zu der Folge, soweit ich mich erinnere, oder?
Ja, genau. Gucken, ob noch was kommt. So lange ist die ja noch nicht online. Wenn noch was kommt, legen wir nach.
Dann haben wir euch auch nochmal erzählt, dass wir uns darüber freuen, wenn ihr uns schreibt und erzählt, wo ihr unseren Podcast eigentlich hört. Wir hatten ja schon sehr ungewöhnliche Situationen geschildert bekommen. Zum Beispiel im Kreissaal, auf dem Schiff bei Japan. Jetzt kommt noch ein neues dazu.
Ja, auch sehr ungewöhnlich. Und zwar im Irak. Nicht nur irgendwo im Irak, sondern im Bad Eagle. Beweglicher Arzttrupp Eagle, nämlich der gepanzerte Notarztwagen der Bundeswehr.
Du bist doch Bundi, oder nicht? Kennst du das? Bist du damit auch schon mal gefahren?
Nein. Nein. Als ich beim Bund Sani war, da gab es nur RTW HÜ.
Ja, RTW handelsüblich. HTW HÜ.
Genau, KRKW HÜ war der handelsübliche. Das war halt irgendwie so ein Mercedes-Kastenwagen. Und die anderen waren die geländegängigen. Ja, das ist schon lange her. Lange, lange her. Genau, und sie ist irgendwie durch den Irak gefahren worden und hatte auf dem einen Ohr unseren Podcast und auf dem anderen Ohr den Bordfunk. Ich glaube, in diesen Autos ist es so laut, da brauchst du einen Funk, um sich zu unterhalten, ähnlich wie so ein Hubschrauber.
Kann ich mir auch vorstellen. Ja, ich war noch nie im Irak.
immer eine Reise wert? Ich weiß es nicht.
Ich denke, dass es da persönlich sehr schön ist. Also gerade auch Iran, okay, es ist nicht Irak, aber diese Region, die muss fantastisch sein mit dem Gebirge da. Ich komme gerade nicht auf den Namen des Gebirges, aber oder wenn du diese ehemalige Filme von Rambo anschaust, die ja in Afghanistan damals auch noch gedreht wurden, das sieht total geil aus da in dem Kaukasus.
Ach, die Wunder gedreht, das wusste ich gar nicht.
Ich glaube schon, ja.
Jedenfalls hat uns Sarah, um die geht's, geschrieben, dass sie dort wegen der Golden Hour of Trauma mitfährt, die wir ja auch schon mal definiert haben. Sie fährt immer dann mit, wenn eben diese Golden Hour nicht eingehalten werden kann, weil die Patrouillen eben in einem Bereich stattfinden, der einen längeren Transport als eine Stunde für eventuelle verletzte Soldaten zurückbedeutet. Das ist gerade ein bisschen kompliziert, aber verstehst, was ich meine, ne? Also immer dann, wenn es in die Ferne geht im Irak und es länger als eine Stunde Rücktransport dauert, dann fährt sie mit, um eben direkt vor Ort schon Erstmaßnahmen zu ergreifen, weil es die Mortalität senkt.
Super, dann sind wir auch im Irak angekommen. Wie schön. Also schreibt uns gerne weiterhin, wo ihr uns hört. Viele haben uns auch geschrieben, dass sie uns beim Joggen hören oder wenn sie zur Arbeit fahren. Auch das finden wir sehr sympathisch. Machen wir eigentlich auch so, oder?
Auf dem Weg zur Arbeit. Ich pendel jetzt ja neuerdings und ich fange jetzt an, auf dem Weg zur Arbeit Podcasts zu hören. Bei meinem
Sehr gut.
vorigen Arbeitsweg war das zu kurz. Da hatte ich irgendwie 7 Minuten mit dem Fahrrad. Jetzt lohnt sich das.
Ja, auch ein Vorteil, wenn man länger fahren muss, genau.
Ja, du glaubst gar nicht, was man da so an Fortbildung mal eben so nebenbei machen kann. Das ist toll. Das ist echt toll. Weiß ich jetzt auch echt zu schätzen. So, und irgendwer finanziert ja den ganzen Bums hier, den wir machen. Und diejenigen, die sich seit dem 5.4. uns gegenüber erkenntlich gezeigt haben und uns ein bisschen was gespendet haben, die wollen wir euch jetzt mal hier vorlesen.
Ja, ein herzlicher Dank geht an Alexander, Anna, Anita, Anja, Annette.
Annika, Antje, Arne, Barbara, Beate.
Mir fällt gerade auf, hast du die Namen nach Alphabet sortiert?
Ja.
Ah ja, schön. Benedikt, Boris, Conny mit C, Despina, Diana.
Fabian, Frank, Franziska, Frauke, Gabor.
Gesa, Gregor, Hanna, Hannes, Heike.
Jakob, Jörg, Johannes, Jonas, Jörn.
Julian, Katharina, Kerstin, Christine, Laura.
Lea, Magnus, Maika, Manuela, Markus, Martin.
Matthias, Max, Michel, Nadja, Nathanael, Nikolas. Und Nathanael übrigens ist ein Kollege in der leitenden Notarztgruppe hier in Rendsburg-Eckernförde. Und ja, schön, dass er uns
Ja, liebe
gespendet hat.
Grüße. Danke für deine Spende. Danke ebenso an Nikolaus, Nils, Nina, Paula, Pauline und Sabine.
Sarah, Simon, Simone, Stefan, Stefanie, Svenja.
Tatjana, Tobias, Uwe, Wolf und Jamina.
Euch allen danken wir recht herzlich für euer Vertrauen und daran, dass ihr an uns glaubt und uns das auch durch eine Spende kenntlich gemacht habt.
Und ich möchte mich persönlich ganz besonders bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die uns regelmäßig, also über ein Abo jeden Monat, auch gar nicht so niedrige Summen zukommen lassen, wie 5 Euro oder 10 Euro oder 20 Euro. Das Ganze jeden Monat, schon seit vielen Monaten. Ihr seid diejenigen, die den Großteil der finanziellen Last, die hier auf dem Podcast lastet, tragen. Und an euch ein ganz herzliches Dankeschön. An alle anderen natürlich auch. Aber ihr seid sozusagen der harte Kern, auf den wir uns immer
Das
verlassen können.
Fundament, auf dem wir das Haus bauen. So, Gordon, jetzt haben wir alles gesagt, was nötig war, was ins Intro gehört, was uns wichtig war, dass wir das nochmal erwähnen. Und jetzt können wir mit
Uns
unserem,
gegenseitig mal richtig schön vermöbeln, oder? So
ja,
richtig auf die Fresse, das, was sich an Frust
richtig maulen.
angestaut hat, die letzten Monate loswerden und uns im Ring ein Stelleichein geben. Mal gucken, wie wir uns so schlagen gegen unser kompetentes Publikum.
Viel Spaß beim Hören der Aufzeichnung vom DGAI-Kongress, was wir jetzt Kids Club nennen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen von Martin Jöhr und mir, mein Name ist Nicole Didion, ich komme aus Mainz, er kommt aus Luzern, möchten wir Sie ganz herzlich zur frühmorgendlichen Session Schattenboxen Kinderanästhesie im Ring mit Expertinnen begrüßen. Was ich Ihnen versprechen kann, es wird gewaltfrei. Den Ring, den müssen Sie sich imaginär vorstellen. Die Handschuhe haben wir verteilt. Martin, möchtest du noch was sagen oder soll ich unsere ersten beiden...
Ich glaube, du kannst dir vorstellen. Es gibt ja kaum Leute, die sie noch nicht kennen, weil...
Das stimmt wohl. Kinderanästhesie-Talk, das ist, glaube ich, jedem hinlänglich bekannt. Ich finde, das ist ein super Format und feiere euch dafür. Armin Saplewski und Gordon Fink. Der Armin kommt aus der Uni Kiel, ist dort Anästhesist und Notfallmediziner. Gordon Fink ist Oberarzt in der Kinderanästhesie im Klinikum am Friedrichshain in Berlin.
Da muss ich intervenieren, das stimmt nicht mehr, ist in Hannover.
Oh, dann stimmt das Internet nicht. Ich habe echt gestern noch mal alles geguckt.
Ja, das ist auch in Luzern so, dass das oft relativ lang dauert, bis man die ausgetauscht hat.
Okay, der erste Fail heute Morgen. Nichtsdestoweniger trotz, wir freuen uns auf die Session mit euch. Ihr habt den Ring frei.
Vielleicht kurz vorweg. Das ist eine wirklich sehr junge Entwicklung. Es war so jung, dass ich selber das noch nicht begriffen habe. Tatsächlich bin ich seit Ende Juli, Anfang August erst nach Hannover gegangen. Und das Internet, das hat halt eine gewisse Latenz.
Das wird sich nicht durchsetzen, das Internet. Das zeigt sich ja, dass es schlecht ist. Bist du eigentlich blau oder rot im Boxen? Sind es ja mal blaue und rote?
Rot. Ich glaube, ich bin rot. Sieht man okay. Die Blutflecken nicht so.
Ich bin blau, alles klar.
Ja, dann auf unserer Seite herzlich willkommen. Vielen Dank für diese nette Einführung. Ihr kennt wahrscheinlich das Projekt Kinderanästhesie Talk. Wir hosten den Podcast Kinderanästhesie und plaudern mit Experten über Themen der Kinderanästhesie. Und deshalb ist das natürlich ein Format, das quasi auf uns zugeschnitten ist. Ne?
Ja, das passt wie die Faust aufs Auge und das passt ja wiederum zum Schattenboxen. Ja.
Euch ist vielleicht aufgefallen, wir haben geduzt. Das haben wir auch schon häufiger mal gesagt. Wir verwenden sehr gerne das progressive Du, das kinderanästhesiologische Du, einfach vor dem Hintergrund, dass es evident ist, dass das Du in Hochrisikobereichen Komplikationen vermeiden kann. Das hat einfach was mit Kommunikation zu tun, mit niederschwelliger Kommunikation. Und wenn man im Team Hierarchien aufbaut, dann ist sozusagen die Informationsweitergabe von unten nach oben problematisch.
Wir zitieren da gerne eine Studie aus Erlangen. Das ist die am meisten zitierte Studie von Armin und Gordon. Dort wurde nämlich ein Szenario aufgebaut, in dem ein Oberarzt einen hochprivaten Patienten einleiten musste zur Narkose und der sollte absichtlich 5 Fehler einbauen oder 7, aber mehrere Fehler und 2 davon so schwer, dass der Patient eigentlich davon sterben würde. Und man hat dann geguckt, ob das Assistenzpersonal ihn darauf hinweist und man hat dann festgestellt, dass das erschreckend wenig passiert ist. Ich glaube, ungefähr 11% der Fälle wurde so deutlich darauf hingewiesen, dass das zum Abbruch dieser Maßnahme geführt hat, aber in den anderen 90% der Fälle eben nicht. Man hat natürlich auch untersucht, warum das denn der Fall war und viele gaben eben an, naja, der wird schon wissen, was er macht, der Oberarzt. Oder die haben eben auch Hierarchiegefälle angegeben als Problematik und das ist nur eine kleine Studie, aber ich glaube, das spiegelt sehr gut die Realität wider und deshalb plädoyieren wir dafür, das Du in der Medizin anzuwenden, eben weil wir in einem Hochrisikobereich arbeiten, sei es in der Kinderanästhesie oder in der Erwachsenenmedizin.
Genau, so viel dazu. Jetzt haben wir euch einen Fall mitgebracht. Wir haben einen Fall und ich verspreche euch, es ist kinderanästhesiologisches Grundrauschen. Also es ist keine Raketenwissenschaft, es sind Probleme oder es ist ein Problem, das wir jeden Tag in der Kinderanästhesie lösen müssen. Und wir werden es einfach exzessiv mit euch diskutieren.
Also ringfrei zur Runde 1. Gon, was ist dir passiert?
Genau, also es war ein Fall noch im letzten Krankenhaus, also ich habe den aus Berlin mitgebracht, diesen Fall. Und es ging um einen 4-jährigen Jungen, der eine komplette Unterarmfraktur hatte. Der war in einem anderen Krankenhaus vorstellig geworden. Dort konnte man ihn jetzt chirurgisch oder anästhesiologisch, das war nicht herauszufinden, nicht versorgen. Und er ist dann zu uns verlegt worden mit einem RTW. Man kann sich also vorstellen, der Unfall war vormittags in der Kita. Und bis das Kind dann irgendwie abends um 9 bei uns war, ist einige Zeit vergangen. Und die Mühlen mahlen langsam im Krankenhaus. So, das führte dann dazu, dass das Kind bei der Verlegung mit dem RTW schon ordentlich Knast hatte. Und entgegen allem, was man den Eltern vorher gesagt hat, hat das Kind dann irgendwie, wo auch immer die hergekommen sind, ein paar Pommes bekommen.
Das schmeckt ja auch lecker, oder Gordon?
Es schmeckt ganz lecker, richtig. Wenn man Hunger hat, soll man essen, oder?
Auf jeden Fall. Ja, vielleicht beruhigt das ja, nimmt doch vielleicht ein bisschen Schmerzen und Sorgen. Warum denn nicht?
Ja. Und wenn es die Pommes nicht gewesen wären, wären es Beruhigungsgummibärchen gewesen oder ein Keks. Da stehen ja auch immer diese Automaten, diese Süßigkeitenautomaten in den Notaufnahmen.
Ne? Wo man Münzen braucht. Wieso gibt es ja immer noch Münzautomaten? Furchtbar für den Dienst, aber egal.
So, also dann war das Kind jetzt bei uns im Krankenhaus und hatte halt jetzt gerade ein paar Pommes gegessen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also die erste TED-Frage ist folgende. So, und dieser Move, sich die Brille aufzusetzen, ist auch ein für mich völlig neuer und ungewohnter.
Ja, wir müssen unser Logo ändern, ändern, weil Gordon jetzt eine Brille trägt. Das ist auch für mich neu. Ich kann mich noch nicht dran gewöhnen.
Ja, wir wurden gestern darauf hingewiesen, dass wir auf das Logo die Brille nachzeichnen.
Ja, eben.
Das wäre vielleicht die Herausforderung für dich.
Und das Logo muss auch geändert werden, weil es funktioniert nicht,
oder? Es funktioniert nicht. Kaum sourced man mal was aus, läuft's nicht.
Okay, ja. Wir lesen euch schon mal die Frage vor, damit ihr euch mental darauf vorbereiten könnt. Vielleicht kann ja die Regie in der Zwischenzeit ein bisschen dran arbeiten. Okay, also die erste Frage wäre ganz einfach. Wann sollte diese OP durchgeführt werden bei diesem Kind? Also die Versorgung des Unterarms. Ah, ja. Die erste Antwort wäre, dass wir das Kind in den nächsten OP-Slot ziehen. Wir warten 4 Stunden ab, bis das Kind nüchtern ist. Wir warten 6 Stunden ab und operieren es dann. Oder wir schauen erstmal, ob es eine Podcast-Folge von Armin und Gordon gibt zu diesem Thema.
Gibt es eine zu dem Thema? Ich habe gestern drüber nachgedacht. Wir haben schon mal drüber gesprochen.
Kannst du dir mal nachschauen.
Ich glaube, dass wir in der Folge Das Kind im Nachtdienst drüber gesprochen
haben. Da haben wir drüber gesprochen und auch letztes Jahr beim DAK haben wir über Nüchternheit gesprochen. Ich glaube, da haben wir das Thema auch angerissen. Ja,
wandelnde Bibliothek. Zufällige Verteilung. Das Schöne ist, es gibt ja hier keine falschen Antworten. Man kann ja alles machen, man muss es nur begründen. Das haben wir gestern ja auch schon festgestellt in unserer Leitlinien-Session. Wie viele haben denn abgestimmt? Wo steht das denn?
Na, ich glaube, jetzt bewegt sich nichts mehr. Jetzt können wir mal die Antworten vorlesen. 32% sagten, wir sollten 4 Stunden abwarten. Oh, 33% möchten 4 Stunden abwarten, bis die OP geplant werden kann. 29% sagen, wir planen das Kind in den nächsten OP. 29% sagen auch, wir sollten 6 Stunden warten. Und 17% der Teilnehmenden würden jetzt sagen, sie gucken erstmal, ob es eine Podcast-Folge gibt. Vielen Dank.
Okay, also im Prinzip ist es quasi eine gleichmäßige Verteilung. Dann können wir ja mal fragen ins Publikum. Wer hat sich für 4 Stunden entschieden und warum? Jetzt muss ich die wieder absetzen, weil sonst sehe ich nicht scharf dahin. Ich bin schlecht beraten worden.
Hallo, also darf ich deinen Namen wissen einmal?
Ich bin der Thomas aus Wien, hallo.
Moin Moin. Kannst du uns begründen, warum du dich für 4 Stunden entschieden hast?
Ich denke, ein paar Pommes entspricht einer leichten Mahlzeit. Und leichte Mahlzeiten erfordern 4 Stunden Nüchternheit. Viele Pommes wären 6 Stunden, aber ein paar leichte Mahlzeit.
Ja, wenn das Schnitzel dazugekommen wäre, dann wären es 6 Stunden also, das Wiener Schnitzel, ja.
Ich finde, das ist eine absolut gerechtfertigte Überlegung, ja. Denn die kleine Mahlzeit ist ja nirgendwo so richtig evident definiert. Es gibt Protokolle, die verschiedene Universitäten oder Kinderkrankenhäuser veröffentlicht haben. Martin zuckt gerade ein bisschen, ja. Wo liege ich falsch mit meiner Aussage?
Ja, nicht so richtig falsch, oder? Aber Pommes,
aber auch nicht richtig,
das ist
richtig.
Sicher keine kleine Mahlzeit, weil die liegen ja lange auf. Also ich würde mich da nicht vordrängen, das ganz, ganz schnell zu machen. Aber die Prozesse sind ja so langsam, das kommt doch nicht hin gut, oder?
In Hannover gibt es dieses Protokoll, eine Scheibe Toast pro 10 Kilo. Ich glaube, mit Nutella oder irgendeinem süßen Aufschnitt ist erlaubt oder ein Joghurt. So, und naja, das ist die Frage, wo fühlen sich die Pommes wohl, ne, ja, in der Gegend?
Wir haben einfach ganz pragmatisch das gelöst in Kiel, indem wir geschaut haben, was gibt es eigentlich in diesem Essenswagen. Und danach haben wir das ausgewählt und definiert, was eine kleine Mahlzeit ist, auch ohne irgendwelche Evidenz. Aber wir haben gesagt, ein Joghurt ist eine kleine Mahlzeit oder ein Kakao oder eine Banane oder ein Brei.
Ich muss zugeben, ich entscheide das immer so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Was hat das Kind gegessen? War das jetzt irgendwie ein Keks und ein Apfel? Und war es ein halbes Stück Banane? Wie oft hat sie abgebissen? Also da fehlt uns noch so ein bisschen Evidenz, glaube ich. Unterm Strich ist bisher da nie was passiert. Aber das sind auch zu wenig Fälle, auf die ich dann zurückgreifen kann. Joost, warte mal, bitteschön.
Aber hier ist doch noch eine Fraktur dabei.
Oh, hier ist eine Fraktur dabei. Sollte man dann vielleicht 6 Stunden warten? Wer hat denn 6 Stunden gewählt?
Wer traut sich?
Hallo, ja, Jens aus Bremen. Also ich habe 6 Stunden gewählt, weil ich eben finde, Pommes sind mehr als ein bisschen Weißbrot und Honig. Ich habe mir auch noch ein bisschen Mayonnaise drauf vorgestellt und damit sind es 6 Stunden. Die Frage der Fraktur kommt dazu. Das Kind ist länger mit dem RTW transportiert worden. Das heißt, die Dringlichkeit fällt weg. ohne Dringlichkeit 6 Stunden.
Okay, also
nachvollziehbar.
6 Stunden für eine große Mahlzeit, auch nachvollziehbar. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was Jost meinte. Ne? Das Kind hat eine Fraktur. Jost, möchtest du dazu noch mal was sagen? Ich gebe dir mal das Mikro direkt.
Ja, da wissen wir, dass die Magen-Darm-Entleerung verzögert ist. Das heißt, die 6 Stunden reichen auch nicht, um sicher nüchtern zu sein.
Wir wissen es nicht, ne? Also aus der Erfahrung heraus gibt es Kinder, die nach 4 Stunden nüchtern sind, nach 6 Stunden nüchtern. Das ist ja so, dass wir, wenn wir dann die Kinder einleiten und intubieren, danach in der Regel den Magen entlasten und dann sehen wir alles. Wir sehen nichts bis voll. Ein Spruch von Martin, den ich hier gerne zitieren möchte. Any trauma is trauma to the stomach. Und die Kinder sind Blackboxen. Und genau das hat auch meine Kollegin in Berlin entschieden, gesagt, nee, also das ist, ich möchte eine vitale Indikation. Ne? Wenn das Kind jetzt aspiriert und erstickt an Pommesbröckchen, dann bin ich dafür verantwortlich und ich möchte ganz gerne eine vitale Indikation. Darauf hat sich der Chirurg insofern eingelassen, als er gesagt hat, gut, vital ist es nicht, dann machen wir es morgen.
Ist ja auch fair gegenüber den Kollegen. Ich meine, abgesehen davon, dass wir von Nüchternheit sprechen, ist ja auch die Frage, ob wir wirklich um 2 Uhr nachts jetzt das Team wecken müssen. Davon mal ab, finde ich. Ob man nicht klügerweise abwartet, bis alle wieder ausgeschlafen sind, wach sind, das neue Team kommt. Ist ja auch eine Überlegung der diensthabenden Leute, das zu verschieben.
Das sind so diese Kapazitäts-OPs, die kennt ihr vielleicht auch. Ne? Also wir haben ja so teilweise abstruse Vorschläge dann von der chirurgischen Seite bekommen. Naja, dann können wir das morgen um 5 machen. Dann treffen wir uns morgen um 5 im OP. Nach 18 Stunden Dienst, ja, um 5 den Wecker stellen, um dann einen Hochrisikoeingriff, etwas, was wir nicht routiniert machen, durchzuführen, weil am nächsten Tag passt es ja nicht mehr im Plan.
Oder? Das OP-Programm ist ja schon geplant und wir können auf keinen Fall absetzen.
Okay, jetzt war es ein Wochenende. Und wer kam, rate mal, wer am nächsten Morgen zum Dienst kam.
Dr. Gordon Finkmüller.
Möglicherweise, genau. Und ich habe dann die Übergabe bekommen und die Kollegin meinte, ja, hat das erzählt, was gestern Abend passiert war und hatte natürlich ein schlechtes Gewissen, weil sie jetzt etwas uns übergeholfen hat, aber ich fand das jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm, wenn man mir eine Kinderanästhesie überhilft. Ich habe aber die Übergabe bekommen mit den Worten, das sind jetzt 11 Stunden, seitdem das Kind gegessen hat, das ist jetzt nüchtern, dann kannst du eine Entlassungsmaske machen.
Ja, du hattest noch die Info, dass das Kind gut geschlafen hat. Ja. Also die Schmerzen waren anscheinend kompensiert, der Gips hat geholfen. Es wurde Midazolam verabreicht in einer adäquaten Dosis. Es hatte Emla-Pflaster zu kleben, gab dann 2 Stellen. Und dann hast du noch gesagt, das war ein schwieriger Wehenstatus, als du das Kind dann gesehen hast.
Genau, also das ist ein Tipp, den wir schon mal gegeben haben. Wenn man solche Kinder hat, sollte man sich wirklich selber drum kümmern. Also selber nochmal auf die Station gehen, selber das Eis brechen. Und hallo, ich bin der, mit dem du dich gleich...
Ich bin Gordon, hast du gesagt. Ja.
Ich bin Gordon. Wer bist du? Und
du kannst uns suchen, es gibt eine Studie, die sagt, dass das du besser ist. Hast du das dem Kind auch so erklärt dann?
Das ist zu lange her, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Okay.
Auf jeden Fall selber gucken, wo sollen die Emla-Pflaster geklebt werden. Selber die Emla-Pflaster kleben, dann weißt du nämlich, dass sie geklebt wurden. Und du weißt, wann sie geklebt wurden. Und nochmal gucken, ob die Midazolam-Dosis adäquat verordnet wurde.
Ja. Und dann kam das Kind in die Einleitung trotzdem, nachdem du es gesichtet hast, dann hast du es abgerufen, es kam in den OP, richtig?
In die Einleitung wäre schön gewesen, aber was kommt vor der Einleitung?
Die Schleuse.
Oh ja, genau, die Schleuse. Der Punkt, wo die Kinder sich von den Eltern trennen sollen oder umgekehrt, man weiß nicht, was schlimmer ist manchmal. Das lief jetzt nicht so fluffig. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war nicht auf der Station. Und ich ärgere mich darüber, weil das sind so diese kleinen Fehler, die man dann ausbaden muss.
Ja, du hast wahrscheinlich noch Frühstück gegessen, um dich gut mental vorzubereiten.
Ja, nee, aber das Kind war unruhig. Das Kind war unruhig. Die Emla-Pflaster waren zu spät abgezogen worden. An einem Handrücken sah man vermeintlich eine Vene. Dem anderen Handrücken überhaupt nicht. Da sah man nur diese aufgequollenen weißen Flächen. Und das erklärt sich einfach dadurch, dass das Kind natürlich jetzt echt lange nüchtern war. Ne? Das hatte auch natürlich nichts mehr getrunken, weil es ist ja schon mal abgesetzt worden, weil es gegessen hatte. Und da wollte sich keiner die Finger dran verbrennen, dass es noch weiter verzögert wird. Und es war gestresst. Es war leidlich gestresst. Stress führt zu Vasokonstriktionen und damit hat man schlechte Punktionsbedingungen.
Also du hast jetzt schön die Voraussetzungen beschrieben, die Vorlagen. Und trotzdem sind wir jetzt ja gezwungen, irgendwie Narkose zu machen. Und das wäre unsere nächste Frage, die wir jetzt einblenden könnten. Genau, welche Anästhesieform würdest du wählen für dieses Kind in dieser Situation, mit dieser Ausgangssituation?
Lies mal für unsere Hörerinnen und Hörer vor, bitte.
Habe ich glatt vergessen. Okay, also, erste Option, regionale Anästhesie, gegebenenfalls mit Sedierung. Klar, man kann ja einen Axplex machen. Dann Vollnarkose, und zwar eine Intubationsvollnarkose mit einer CRSI.
Wofür steht CRSI?
Ja, das C ist multivariabel einzusetzen. Children oder, welches C meinst du?
Controlled.
Controlled. Was gibt's noch?
Ich dachte eigentlich immer, es heißt Controlled RSI, bis ich immer mal über Child RSI gestolpert bin.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht.
Ja, schön, dass du das sagst in unserem Vortrag. Aber zeigt ja, dass wir vielleicht diesen Begriff ändern müssten eigentlich. Ne?
Den müssen
Option
wir ändern.
C wäre Vollnarkose, normale ITN, also inhalativ einleiten oder über einen liegenden IV-Zugang, wenn man den dann etabliert hat. Vollnarkose mit Larynxmaske und Entlastung des Magens. Oder Antwort E, egal, Hauptsache, es geht schnell. Ihr merkt, wir haben immer eine Quatschantwort dabei.
Ich glaube nicht immer. Und so absurd ist die Antwort gar nicht, ne? Hauptsache, es geht schnell.
Ja, wenn du einen Chirurgen fragen würdest.
Rapid Sequence Induction.
Wenn du einen Chirurgen fragen würdest, würde wahrscheinlich mehr Antwort E rauskommen.
Hauptsache, es geht schnell, richtig. Genau.
So, was ist das Ergebnis von Runde 2? Die meisten haben sich für die Antwort entschieden: Vollnarkose, Larynxmaske, Entlastung des Magens, 41%. Vollnarkose, normale ITN, also inhalativ oder überliegenden IV-Zugang, 29%. Vollnarkose mit ITN und einer Rapid Sequence Induction, 24%. Regionale Anästhesie mit Sedierung, 10%.
Was ist deine Lieblingsantwort?
Ja, ich hätte...
Nee, was du, was deine Lieblingsantwort ist, nicht was du gemacht hättest.
Ah, okay. Meine Lieblingsantwort? Also so auf emotionaler Ebene meinst du jetzt? Regionale Anästhesie mit Sedierung.
Ja, genau, 10%. Also, weiß ich nicht, einer. Wer hat sich für regionale Anästhesie entschieden? Möchte jemand von euch was dazu sagen? Ich komme mal zu dir. Ich liebe diese Antwort. Ladies first.
Ja, guten Tag. Ich komme aus einem kleinen Haus mit einer ganz, ganz großen Handchirurgie und wir machen ganz, 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 ganz viele Plexusanästhesien und sind deshalb einfach sehr, sehr erfahren.
Ihr könnt gar keine Larynxmaske setzen, meinst du?
Schwierig.
Auch, die Frage ist, auch bei unruhigen Kindern?
Also das muss man natürlich dann entscheiden, aber ich würde mindestens einmal gucken, ob ich das Kind so führen kann, dass es geht. Es geht oft viel besser, als man denkt. Ich hätte es natürlich vorbereiten müssen, da hätte auch Emla hingehört, an die richtige Stelle. Und da muss man gucken, ob es funktioniert, ohne Druck, ohne Zwang. Und es geht tatsächlich öfter, als man so denkt.
Ach, das ist eine tolle Antwort. Das ist Kinderanästhesie in der Reinform, oder? Also guck aufs Kind und mach vor allen Dingen irgendeine Leitungsanästhesie, weil wir da wissen, besser geht's nicht. Hier gab es noch eine Wortmeldung, darf ich...
Ja. Schon wieder, ich habe der Kollegin eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich finde das, ich sehe das ganz genauso. Das mit der Sedierung ist natürlich eine gewisse Gratwanderung. Aber ich meine, er wird eine Sedierung brauchen, wenn er unruhig ist. Und der Grad der Sedierung, das ist dann eine Sache des Fingerspitzengefühls. Wenn es nicht funktioniert, dann muss man halt doch zur General Anesthesia umswitchen. Aber probieren würde ich das auf jeden Fall mit der regionalen.
Wie würdest du das Kind sedieren?
Propofol fraktioniert.
Gordon, hier gibt es noch eine Meldung.
Also jetzt geht es doch Richtung Schattenboxen. Da muss ich doch mal vehement protestieren. Ist das Mikro überhaupt an? Ja. Ich weiß nicht, was ihr für Kinder da habt. Also unsere Kölner Kinder werden sicherlich nicht das abfeiern, wenn man mit einer Nadel irgendwo im Plexus rumrührt. Und dazu ist eigentlich auch die internationale Meinung, dass man Regionalanästhesie an schlafenden Kindern vollführt.
Ja, Propofol hatten wir gerade. Ne? Die Frage, wir haben ja nicht gefragt, in welcher Reihenfolge, aber auch ich denke, auch jeder, der das machen würde, würde das Kind sedieren. Dazu brauchst du den IV-Zugang. Und dann ist die Frage, Opiat oder Regionalanästhesie? Zur Sedierung haben wir ja gestern einen Vortrag gehört, beziehungsweise eine Diskussion geführt mit Katharina Röhr, die Upcoming Leitlinie zur Sedierung und Analgosedierung für Prozeduren in der Kinderanästhesie demnächst veröffentlichen wird. Und da, und das denke ich, sollte man an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, wer war gestern in der Session von euch? Einige. Das heißt, ihr habt die Diskussion schon mitbekommen. Da ging es dann darum, dass Propofol als Risikofaktor identifiziert wurde für Aspiration. Mit der Überlegung oder vor dem Hintergrund, dass Propofol die Schutzreflexe am ehesten ausschaltet.
Ja, aber das war ja auch alles auf einer dünnen Basis sozusagen argumentiert, aber statistisch ist das so gewesen und ich glaube, man muss auch mal gucken, wer hat das gemacht. Ne? Also wenn wir Anästhesisten Propofol benutzen, also ich hoffe, nicht ins Feuer legen, aber ich würde mal großzügig sagen, wir sind sicher im Umgang damit und ich glaube, damit ist auch ein gutes Medikament. Ne? Wir können es gut steuern, wir kennen das. Problematisch wird es, wenn andere Leute das machen, gelegentlich.
Wir sollten die Medikamente einsetzen.
Und dann ein Protokoll kennen. Angefertigt wird, wo draufsteht, insgesamt 150 Milligramm gegeben, irgendwann.
Dazu kommt, das war auch noch eine Überlegung gestern, dass natürlich Propofol in den meisten Fällen verwendet wird. Und wenn wir bei 130.000 Kindern 10 identifizieren, die aspirieren, dann poppt natürlich Propofol als möglicher Risikofaktor auf. Und wenn man dann die Prozeduren noch sieht, die dort in dieser Studie mit Propofol gemacht wurden, Bronchoskopien, ÖGDs, natürlich gibt es eine erhöhte Inzidenz für Regurgitation bei diesen Eingriffen. Und wenn dann alle mit Propofol sediert wurden und nicht mit Clonidin, dann gibt es da eine gewisse Bias. Also wir wollen halt die Angst nicht schüren, Propofol einzusetzen, wenn man sich damit auskennt.
Wie hättest du es denn jetzt gelöst? Was wäre deine Antwort gewesen, Gordon?
Ja, ich habe leider keine Regionalanästhesie gemacht, weil ich keinen Zugang hatte. Das war so ein bisschen mein Problem. Man kann natürlich anders sedieren, aber am Ende war es auch so ein bisschen Team-Approach. Am Wochenende.
Frage war ja, welche Anästhesieform würdest du wählen? Was wäre sozusagen angenommen, du hättest jetzt einen Zugang und alle Möglichkeiten der Welt, alles würde perfekt laufen. Was wäre deine Antwort?
Ich würde mich auf jeden Fall für eine IV-Einleitung entscheiden, weil, da beziehe ich mich auf Joost, die Kinder sind Blackboxen. Ich weiß nicht, ob es nüchtern ist oder nicht. Also würde ich jetzt mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und eine inhalative Anästhesie zum Beispiel machen. So, und das haben wir auch so gemacht. Wir haben iPad gehabt.
Da muss ich mal kurz reingrätschen. Wenn du das sagst, dann ist deine Antwort ja, deine persönliche Antwort ja, du machst eine Vollnarkose mit einer RSI. Weil du nicht weißt, ob es nüchtern ist und du brauchst einen IV-Zugang, um das IV einzuleiten.
Jein. Also für mich wäre das so eine Grauzone gewesen tatsächlich. Ja, wir haben ein Kind, das möglicherweise nicht nüchtern ist. Und für diese Kinder, die also sich in dieser Grauzone bewegen, ist meine Strategie, mit IV-Zugang die Kinder einzuleiten, eine tiefe Narkose zu machen, ohne Muskelrelaxierung. Das heißt, ich gebe Propofol in der entsprechenden Altersdosierung, warte Time to Pick Up. Das sind 3,5 Minuten. Die muss man warten und in der Zeit wird ventiliert. Ganz entspannt. In der Zeit passiert auch nichts. Also da kann man sozusagen die Hand für ins Feuer legen, wenn man die Maschine mit einem Druck von 12 das Kind ventilieren lässt und den Magen nicht überbläht, dann wird in dieser Zeit nichts passieren. Der Atemweg ist nicht behelligt, das Kind hat nichts, was emetisch ist. So, dann fädle ich einen Absaugkatheter ein, einen orangenen in den
Magen. Aha, jetzt wird's spannend. Ja. Bis jetzt hast du die CRSI beschrieben.
Ja, ja, weil die CRSI im Prinzip eine optimale Narkose, eine optimierte Narkoseeinleitung ist.
Okay.
Abgesehen von der Relaxierung, die ich nicht durchgeführt habe, und dann sauge ich den Magen ab und dann gucke ich, was drin ist, und dann entscheide ich, mache ich jetzt Tubus oder mache ich Lagensmaske. Das ist mein persönliches Vorgehen, ist nicht evidenzbasiert. Aber
das ist witzig, weil das ist auch mein Vorgehen, aber ich habe es auch von dir gelernt, von daher.
So weit sollte es aber nicht kommen. Denn, also, ich habe das Kind abgelenkt, ich habe Emler, die Venenpunktion gelingt, dann zieht das Kind weg. Und der Zugang ist raus. Und danach war das Kind, es hat Paw Patrol geguckt, war es adäquat aus der Adventure Bay abgeholt und fand ab sofort nur noch alles scheiße. Und jetzt kommt die dritte Entscheidung. Wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um?
Also die nächste Frage ist dann, wie bekommt man das Kind in dieser Situation in Narkose? Wir wollen jetzt eine Narkose machen. Antwort A wäre inhalative Einleitung, dann Anlage eines peripheren Venenkatheters. Emler neu kleben, weitere 60 Minuten warten, neuer PVK-Anlagenversuch, also PVK, peripherer Venenkatheter. Möglichkeit C, PVK-Anlage an gut sichtbarer Vene ohne topische Anästhesie. Da lacht eine Vene uns an, die pieksen wir schnell mal und dann machen wir eine IV-Anleitung. Antwort D, PVK-Anlage in Sedierung, zum Beispiel mit Ketamin nasal. Oder Antwort E, erstmal Armin und Gordon eine E-Mail schreiben. Vielleicht sind wir ja Sonntag früh wach und antworten auch noch schnell.
Sind vielleicht noch wach.
So. Nee, wieder wach, weil dann gucken auch meine Kinder Paw Patrol. Paw Patrol ist übrigens die Zeichentrickserie, die die Kinder am allerliebsten gucken. Das haben wir auch mal wissenschaftlich untersucht. Am Platz 2 ist Bibi und Tina.
Hier passiert, ja, jetzt passiert was. Super, okay. Genau, inhalative Einleitung ist im Moment an oberster Stelle. Wahrscheinlich vor der Überlegung, naja, das Kind ist ja möglicherweise jetzt 11 Stunden, nachdem es ein paar Pommes gegessen hatte, jetzt dann doch nüchtern. PVK-Anlage in Sedierung mit Ketamin nasal an Platz 2. Dann, ich sehe eine Vene und steche rein an Platz 3. tatsächlich ist es auch völlig adäquat, das zu tun, wenn man das in dem Moment sieht und sagt, das ist jetzt der beste Weg für das Kind. 8% schreiben uns eine E-Mail und 2%, wie kriegen wir die zusammen? Das sind wir vielleicht auch vielleicht 100 Leute. Würden Emler neu kleben und 60 Minuten warten, den Druck aus der Situation nehmen.
Ich habe Verständnis für alle Antworten, wenn ich ehrlich bin. Vor allem E. Wie hast du es gemacht?
Also, ich möchte einen EV-Zugang legen. Das heißt, ich habe das Kind mit Ketamin nasal nachprämediziert. Habe 10 Minuten gewartet, dann hat man schon den Nystagmus gesehen. Aha, es kommt langsam an. Und ich habe dann neben der fehlpunktierten Vene eine zweite gesehen, die also durchs gleiche Emler-Pflaster auch abgedeckt wurde, die jetzt so langsam so ein bisschen rauskam. Die bin rausgeklopft, habe angesetzt, habe punktiert und was ist passiert? In dem Moment hat das Kind schwallartig erbrochen. Also richtig massiv erbrochen. Habe ich nicht mit gerechnet. Hätte jemand von euch damit gerechnet in der Situation, außer Jost? Ja, also damit will ich nur sagen, die Kinder sind Blackboxen. Wir wissen es nicht, ob der Magen adäquat entleert ist oder nicht. Wenn man 6 Stunden wartet, ist der Magen möglicherweise ein bisschen weniger voll als nach 4 Stunden oder direkt zum ersten Slot. Und unser Handeln ändert sich dadurch aber gar nicht. Da wollen wir noch einmal aufräumen mit diesem Begriff RSI. Steht ja für Rapid Sequence Induction und das verleitet uns so ein bisschen Blitz-ITN. Ne? Also einfach schnell zu machen, hatten wir auch als Antwort, und zu intubieren. Aber das Rapid bezieht sich ausschließlich auf die Sequenz der Medikamentengabe. Wir wollen das Kind zügig in eine tiefe Narkose bringen, um die Maskenbeatmungs-, also die Oxygenierungsbedingungen zu optimieren. Darauf bezieht sich das Rapid. Und ich finde diese Nomenklatur ein bisschen schade, weil sie uns motiviert, irgendwie zu denken, wir müssen das Kind schnell intubieren. Und damit machen wir es aber falsch.
Genau, also Blackbox, Magenentleerung, das ist sozusagen die Take-Home-Message heute von unserem Ringkampf. Ich hoffe, ihr habt kein blaues Auge davon bekommen. Und du auch nicht in dem Fall, oder?
Auflösung. Die Venenpunktion, die zweite, hat trotz Erbrechen funktioniert, hatten dann einen IV-Zugang, haben das Kind mit einer CRSI in den Schlaf gebracht, trotzdem zwischenbeatmet, auch da ist nichts mehr passiert. Und haben das Kind dann intubiert und haben Intubationsnarkose.
Ja,
das
okay.
Wäre dann auch nicht mehr vor einem Gutachter zu rechtfertigen gewesen, glaube ich. Ja, in Intubationsnarkose die
Anästhesie. Nur ganz kurzes Fall, den ich auch neulich im Dienst hatte. Kind hat Pommes und Burger gegessen, also ne, große Mahlzeit. Hodentorsion und ich habe das nach 4 Stunden eingeleitet. Was meinst du, wie viel war im Magen drinnen?
Wenn du mich schon so fragst, wahrscheinlich nichts.
Nichts, ne? Absolut
das
nichts.
Das ist das Gegenbeispiel.
Okay.
Jetzt, ja. Martin, ich muss dem Mann, dem Chef der Klinik, aus der der Fall kommt, einmal bitte das Wort erteilen dürfen. Ja, dann gehe ich jetzt mal hin. Christian.
Ja, vielen Dank. Meine Frage ist, spielt in dieser Situation Magensonographie eine Rolle?
Man muss ja daraus eine Konsequenz ableiten. Hätte es denn eine Konsequenz, wenn man jetzt sieht, der Magen ist leer?
Der Magen leer ist, hat es natürlich eine Konsequenz. Ja. Hätte ich ein besseres Gewissen,
dieses Kind auch inhalativ einzuleiten.
Postulier mal, dass es viele nicht können und nicht sicher identifizieren können, dass der Magen leer ist.
Aber es ist doch ein Plädoyer dafür, diese Diagnostik zu lernen.
Ich glaube, das kann man nur unterstreichen. Ihr seid ja schon Meister oder Meister in der interaktiven Präsentation und vor allem auch sehr kluge Teacher, gute Kinderanästhesisten, ich glaube, wir danken euch einfach nochmals ganz, ganz kräftig für diese geniale Vorstellung. Es war absolut super.
Dankeschön.
Dankeschön.
Kids Club!
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 8502. Ich wiederhole, 8502.
Jost, das Podium gehört jetzt dir.
Vielen Dank. Ich habe jetzt einen großen Nachteil. Ich bin nämlich hier ganz alleine. Und ich habe diesen aggressiven Titel wenigstens versucht, so ein bisschen optisch hier mit reinzubringen in das Schattenboxen. Ich möchte mal eine Lanze fürs Propofol nochmal brechen zu dem Thema, was eben gestern aufkam und heute. Das ist ein bekannter Antagonist am Blocker am 5-HT3-Serotonin-Rezeptor. Das wissen wir. Also es wirkt antiemetisch. Und irgendwann habe ich mal eine Studie gesehen, dass Menschen, die Propofol bekommen, in irgendwelchen Zusammenhängen in einem Krankenhaus weniger Übelkeit und Erbrechen haben als die anderen Menschen, die in dem Krankenhaus liegen. Ich habe die Studie jetzt mehrfach nochmal gesucht, nie wieder gefunden. Entweder habe ich es geträumt oder irgendjemand hört hört das und weiß das und schickt mir diese Studie. Das wäre echt eine totale Bereicherung. Aber aus meiner klinischen Erfahrung ist es einfach so. Ich habe überhaupt gar kein schlechtes Gewissen. Und ich bin sicher, dass in der Arbeit, die jetzt schon heute auch wieder zitiert wurde, die 10 Fälle von 10.000, dass das Medikamentendosierungsfehler waren, was von der Inzidenz einfach wunderbar hinkommt. Wir haben die einzige Arbeit, die jemals Häufigkeit von Medikamentenfehlern in der Anästhesie detektiert hat, von Nanje in Anesthesiology publiziert, ich glaube 2013. Das war die einzige Arbeit, die jemals durch einen externen Beobachter Anästhesievorgänge beobachtet hat. Und dieser externe Beobachter war sehr erfahren und hat geguckt, wie oft Medikamentenfehler vorkamen. Bei jeder 20. Gabe von Medikamenten oder bei jeder 2. Narkose gab es einen Fehler. Also die Inzidenz passt dazu. Wenn ich die Reflexe erhalten habe, was ich schon erlebt habe, dann brechen die Kinder in Sedierung und machen das, was die Reflexe eben machen, spucken das aus und drehe ich den Kopf ein bisschen zur Seite. Also ich glaube, wir müssen da noch mehr dem Propofol vertrauen, oder ich wollte ein Gegengewicht zu dem geben, das Propofol eben zum Aspirieren führt. Meine Fälle kommen aus der Endoskopie, das sind 2 Stück. Und das erste geht los mit einem 12 Monate alten Mädchen. Das wird in einer Kindernotaufnahme vorgestellt mit einem reduzierten Allgemeinzustand, Husten, Heiserkeit und Trinkverweigerung. Also eigentlich 1 von 1.000 jeden Tag im Winter mit diesen Symptomen. Die Mutter berichtet, das Kind habe am Vormittag irgendetwas verschluckt, sich dann übergeben, aber danach war es wieder total fit. Und jetzt heute eben, wie gesagt, diese Beeinträchtigung aufgetreten. Da ist schon die erste Umfrage. Also die Frage, dieses Kind mit Husten, reduziertem Allgemeinzustand und nicht so fit. Was machen wir mit dem? Ab nach Hause, aufnehmen und beobachten, behandeln auf Atemwegsinfekt oder einen Röntgenthorax. Gut, also was machen wir? Aufnehmen und beobachten sind 54% der Fälle. Eine Röntgenuntersuchung, böse Röntgenstrahlen. 50% aller Menschen wollen die Kinder verstrahlen hier. Nein, das ist natürlich total. Ich versuche hier diesen aggressiven Schattenboxen-Modus aufrechtzuerhalten, wie ihr merkt. Behandeln auf Atemwegsinfekt 10% und ab nach Hause 2%. Dieses Krankenhaus hat auf einen Atemwegsinfekt behandelt. Am nächsten Tag ging es dem Kind noch schlechter. Dazu kam noch ein CRP-Anstieg und dann hat man eben doch einen Röntgenthorax gemacht. Und dann sieht man das hier. Das ist eine Knopfzellbatterie, die sitzt im oberen Ösophagus. Die typische Stelle, die sitzen fast immer im oberen, also 80% der Knopfzellbatterien sitzen im oberen Ösophagus. Das liegt aus meiner festen Überzeugung auch daran, dass der Ösophagus ein Muskelschlauch ist. Das heißt, wenn der elektrisch, wir erinnern uns an das Froschenkel-Experiment, was wir noch im Studium gemacht haben. Ich weiß nicht, ob solche gruseligen Dinge heute auch noch gemacht werden in der Physiologie, dass man da so einen Muskel mit Strom drauf macht. Nichts anderes tut die Knopfzelle. Die Knopfzelle macht Strom auf den Ösophagus. Der Ösophagus hält die Knopfzelle schön fest an der Stelle. Und dann kommt es zum Stromfluss. Der Stromfluss führt nicht zu einer Verbrennung, wie man manchmal bei Podcastern gerne hört. Nicht Podcast, Entschuldigung. Wie heißt das denn, wenn man da so Videos postet irgendwie, ne? So Influencer, Medizin-Influencer, die irgendwelche Dinge verbreiten. Was da alles für ein Quatsch verbreitet wird, da wird von Verbrennung gesprochen. Nein, das ist eine chemische Reaktion. Diese chemische Reaktion führt zur Bildung von Natronlauge und Salzsäure. Und wenn das da eben schön an dieser Stelle fixiert ist, kommt es zu ganz furchtbaren Verätzungen. Übrigens sieht man an den Unterschied zu der Münze daran, dass da so ein Doppelkontrast deutlich zu erkennen ist, ne? Was machen wir jetzt mit dem Kind? Kommen wir zur nächsten Umfrage. Geben wir dem sofort Honig und Sucralfat. Im Haus haben wir keine Endoskopie. Würden wir trotzdem dann mit einem Blick in den oberen Ösophagus mit einem Löffel mit Licht, also einem Laryngoskop hat eben auch viele Funktionen, deshalb sage ich immer gerne Löffel mit Licht zu Laryngoskop. Ich kann diesen Löffel mit Licht auch einfach nehmen, um nicht den Larynx darzustellen, also das Wort Laryngoskop, sondern den Ösophaguseingang. Wenn das ein bisschen längerer Spatel ist, gehe ich einfach nicht an der Zunge entlang bis zur Valicula, also dem Umschlag zur Epiglottis, sondern gehe an der Rachenhinterwand entlang, bis ich den Eingang vom Ösophagus gehe, heb mir das ein bisschen an, nehme eine Mägelzange und hol das möglicherweise raus. Die Antworten sind gekommen, Verlegung in eine Endoskopie sofort, Honig und Sucralfat und eben das dritte mit dem Laryngoskop oder dem Löffel mit Licht und der Mägelzange. Umfrage ist beendet, wunderbar. Wir haben das mal in einer multizentrischen Anwendungsbeobachtung gemacht, in allen Fällen erfolgreich. Das, was ich beschrieben habe, mit einem langen Laryngoskopspatel in den oberen Ösophagus reingehen, mit einer Mägelzange rausholen, das kann jeder letztendlich, der ein Laryngoskop auch am Kehlkopf verwendet, kann das eben eine Etage tiefer auch in den Ösophagus reintun. Und da wäre mein Plädoyer, was sicherlich nicht mit allen geteilt wird, das weiß ich, dass man das in einer tiefen Sedierung versuchen kann, weil man dann die Batterie unmittelbar rausholt,
wenn man diesen Zeitraum, wir haben in Köln für diese Intervention 5 Minuten gebraucht, wenn man diese 5 Minuten dranhängt an die halbe Stunde oder Stunde, die Verlegungszeit da ist, ist eine Stunde und 5 Minuten macht keinen großen Unterschied zu einer Stunde Verlegung. Aber wie auch immer, es ist eine Technik, die wirklich leicht zu erlernen und erfolgreich durchzuführen ist, wie wir hier gesehen haben. Und wir haben in den Empfehlungen, die schon konsentiert sind, aber noch nicht durch die Präsidien gegangen sind, zu der Leitlinie Fremdkörperaspiration und Ingestion im Kindesalter, haben wir folgenden wörtlichen Text drin. Bei Knopfzellenbatterien in oberen Ösophagus soll innerhalb der ersten 12 Stunden eine sofortige Vorbehandlung mit Sucralfat und Honig erfolgen. Da sind wir also jetzt schon einen Tick zu spät, weil die Idee ist, dass dann eine Perforation da sein könnte und dann man eben das erstens nicht mehr geben möchte und zum anderen ist der Effekt weg. Nach 12 Stunden ist die Batterie leer. Das, was das Honig möchte, Honig ist vor allem super, weil das ist nahezu wasserfrei. Honig hat 96% irgendwelche Zucker und irgendwas, aber eben nur 3-4% Wasser. Das heißt, die Hydrolyse, die da chemisch stattfindet mit an der Batterie, die wird alleine dadurch gedämpft. Und beim Sucralfat ist es wahrscheinlich so, dass das einfach ein bisschen puffern kann und den Stromfluss über eine größere Fläche verteilt. Deshalb richtige Maßnahme, ja, aber nur innerhalb der ersten 12 Stunden. Und als nächstes haben wir dann in der Leitlinie konsentiert bei Knopfzellenbatterien im oberen Ösophagus-Sphinkter und entsprechender Kompetenz kann deren Bergung unter Verwendung eines langen Laryngoskopspatels und einer Zange in Sedierung erwogen werden. Das kann erwogen werden deshalb, weil wir da eben manche Hemmungen haben, das zu tun. Ich würde sehr dafür plädieren, das zu versuchen. Jetzt haben wir bei diesem Kind, das haben wir dann eben schnell rausgeholt und dann endoskopiert. Da sieht man Folgendes, das ist der Blick in die Trachea. Da sieht man eine riesengroße tracheoesophageale Fistel. Eigentlich kann man schon ein tracheoesophageales Fenster bezeichnen. Von der ösophagalen Seite sieht man es eigentlich noch viel besser, wie groß dieses Fenster ist. Also ein Drittel der Trachealänge würde ich sagen. Das ist der Blick aus dem Ösophagus, da wo die Batterie gesessen hatte, hat sich eine Ösophagitis, eine den Ösophagus umgebende Entzündung entwickelt und da drin Fistelgänge, das ist ein typischer Mechanismus, der da eben stattfindet. Kommen wir zur nächsten Umfrage, was machen wir mit dem? Sind nur 2 Fragen, operieren wir den oder versuchen wir eben nicht zu operieren? Geben wir dem eine Antibiose, eine Magensonde, nichts zum Schlucken logischerweise und warten ab, was passiert? Was würden wir favorisieren? Super, das finde ich überraschend. Das war in der Leitliniengruppe erstmal anders, bevor wir dann so ein bisschen argumentiert hatten. Hier ist die Mehrzahl der Leute der Meinung, dass man erstmal abwarten kann. Können wir die Umfrage beenden? Ist sie beendet? Genau, das ist das, was wir, wenn die Kinder fit sind, ne, wenn die sonst gut sind, abgesehen von den Symptomen, dass jedes Mal, wenn sie trinken, dass es da blubbert in der Lunge und dann das Trinken bleiben lässt, sonst die Kinder stabil sind, dann ist das ein wirklich erfolgreiches Vorgehen. Und deshalb haben wir das in der Leitlinie auch so empfohlen, wenn die Kinder eben eine tracheoesophageale Fiste haben, spontan atmet, mit einer Magensonde versorgt und ohne Aufnahme, orale Aufnahme klinisch stabil sind, dann soll auch ein Spontanverschluss abgewartet werden. Die Chirurgen sind sich auch einig, dass wenn man da operiert in diesem wahnsinnig entzündlichen Gewebe, das kann eigentlich nicht gut gehen. Ne? Oder was heißt, kann nicht gut gehen, ist eine Verzweiflungstat, muss dementsprechend auch eine echte Notwendigkeit haben. Also dass wir dann auch noch Kontrolluntersuchungen machen, um den Heilungsverlauf zu beobachten, ist jetzt 3-4 Monate später diese Untersuchung, die wir jetzt gerade zeigen. Und das ist einfach toll an Kindern, das fasziniert mich. Auch grundsätzlich in der Kindermedizin ist das gleiche Kind. Wir sehen jetzt gleich, kommen wir runter in die Trachea und sehen dann die Narben. Da ist der obere Pol der Narbe und da unten ist der untere Pol der Narbe. Das ist einfach fantastisch in der Kindermedizin, ne? Was sie für unglaubliche Heilungschancen haben. Ein Kind von 1 Kilogramm mit einer Perforation des Darms, was klinisch stabil ist, kann man einfach nur das Peritoneum spülen 2-mal am Tag oder operieren. Randomisierte Studien zeigen, kein Unterschied. Der Erwachsene mit einer Darmperforation wird sterben. Wir haben ganz viele Stammzellen noch bei Frühgeborenen im Blut. Aber auch selbst solche Kinder, 3-Jährige, haben noch eine tolle Heilungstendenz, tolle Heilungschancen. Also eine ganz schöne Sache. Kommen wir zum nächsten Fall. Schon wieder eine Batterie. 3 Jahre altes Mädchen. Wird in einer Kindernotaufnahme mit einer verschluckten Knopfzellbatterie, nee, das ist keine Kindernotaufnahme, das sind meine eigenen Folien falsch, eine Erwachsenennotaufnahme bei verschluckter Knopfzellbatterie vorgestellt. Also die Eltern sagen, das Kind hat eine Knopfzellbatterie geschluckt, das hat danach eine Zeit lang gehustet, jetzt ist es beschwerdefrei. Es kommt ein HNO-Arzt in dieser Erwachsenennotaufnahme und spiegelt den Larynx und sieht da aber nichts. Gut, also wenn die Knopfzellbatterie im Larynx wäre, glaube ich, bräuchte der HNO-Arzt auch nicht mehr spiegeln, weil dann wäre das Kind tot, ne? Also dann wird's ersticken. Also deshalb, ich weiß nicht, warum der da den Larynx gespiegelt hat, aber wie auch immer. Dann haben sie es in unser Kinderkrankenhaus verlegt. Wir haben sofort Sucralfat gegeben, Röntgenthorax gemacht und dann mit einer Laryngoskopie und einem, mit einem Laryngoskop, also mit einem Löffel mit Licht, wie ich eben beschrieben habe, das mit einer Mägelzange rausgeholt, die Knopfzellbatterie. Bei uns ging es dann total schnell. Aber bei uns ist üblich, auch schon seit Jahren, dass wir am zweiten, dritten Tag, nachdem wir eine Knopfzelle rausgeholt haben aus dem Ösophagus und wir schwere Verätzungen sehen, ne? Also wenn wir dieses typische schwarze nekrotische Gewebe sehen, dann machen wir zwei Tage danach ein MRT. Und das ist ein Fall, was wir gesehen haben. Da sieht man den Ösophagus mit diesem gelben Kästchen markiert. Übrigens bitte unbedingt mit Magensonde machen, damit man den eben einfach besser sieht. Und dann sieht man hier bei diesen durchlaufenden Bildern so einen richtig aufgetriebenen, dicken Ösophagus. Das Ganze hier ist ein ödematös geschwollener Ösophagus. Und da, wo das kurz ein bisschen stiller steht, hier sieht man einen Fistelgang. Eindeutig zu erkennen, in diesem Gewebe bildet sich eine Fistel. In diesem Fall ist der Fistelgang aber, wir haben noch mal kurz jetzt zu sehen, da ist der Fistelgang aber irgendwo hin. Der geht weder Richtung Trachea noch Blutgefäß, also alles gut, alles schick. Amerikanische Leitlinien sagen, dass wenn man sowas sieht, was irgendwie gefährlich ist, macht man dann alle 3 bis 5 Tage weiter eine Untersuchung. In dem Fall ist nichts weiter passiert. Das ist das Kind, was wir gerade aus der Notaufnahme eben bekommen haben. Da haben wir auch 2 Tage später ein MRT gemacht und da sieht man jetzt hier schön farblich markiert die Trachea dunkelgrün, der Ösophagus aufgequollen und geschwollen hellgrün. Und da sieht man solche Gänge dargestellt, mit der Linie noch mal ein bisschen deutlicher gezeigt. Und das rechts, das Blutgefäß, ist die Arteria carotis communis. Und da hier unten sieht man eine Sonografie noch dazu. Das ist dann der Ösophagus hier. Und hier ist die umgekehrte Farbdarstellung jetzt. Aber das Blaue hier ist die Arteria carotis communis. Der Radiologe hat gesagt, er sieht da keine Barriere mehr. Er sagt, ich kann nicht sagen, ob da noch irgendwelches Gewebe zwischen ist, zwischen der Carotis und diesem Fistel beginnenden oder drohenden Fistel mit Anschluss da dran. Was machen wir mit dem Kind? Kommen wir zur nächsten Umfrage. Verlegen wir das auf eine Intensivstation? Sind auch Mehrfachantworten übrigens jetzt möglich, ne? Also, weil man kann ja auf eine Intensivstation verlegen und halten wir eine Radiologie, die eine percutane transluminale Angioplastie, also ein Ballonkatheter zum Beispiel in die Arteria carotis communis, wenn es dann anfängt zu bluten, reintun kann, damit es eben aufhört oder gestoppt ist die Blutung, halten wir die bereit? Legen wir einen ösophagalen Ballon bereit, damit, wenn es anfängt zu bluten, dass wir im Ösophagus das blockieren können? Machen wir eine interdisziplinäre Krisensitzung mit verschiedenen Disziplinen, was wir damit tun wollen und wollen wir vielleicht sogar prophylaktisch operieren? Also Intensivstation ist immer gut, ne? Das ist schon mal, setzt sich hier auch durch als eine Sache. Und guck mal, wie interdisziplinär, das ist doch schön. Da sieht man doch, wie interdisziplinär die Kinderanästhesie am Start ist. Wunderbar. Wir reden also immer mit unseren Partnern, die wir haben. Ganz toll. Dann der PTA-Katheter wird durchaus auch überlegt, der Ösophagusballon auch. Wir haben hier uns dafür entschieden, eine protektive Operation, also eine prophylaktische Operation zu machen, weil eben diese Barriere nicht da war. Wenn man guckt, was es da gibt, die besten Daten stammen von diesem National Poison Control Center aus USA. Das ist die einzige große Datensammlung, die es dazu gibt. Die kann man wunderbar frei erreichen unter poison.org. Da gibt es 280 schwerwiegende Komplikationen mit Batterieingestion. 71 davon sind Todesfälle. In 5 Fällen hat man versucht, die irgendwie zu retten mit einem percutanen Katheter in die Arterie rein oder einem Ösophagusballon oder einer Notfall-OP. In keinem Fall war das erfolgreich. Wenn es einmal anfängt zu bluten, ist es eigentlich vorbei. Das heißt, diese Maßnahme, wenn man sieht, da ist eine Fistel, die wirklich ganz nah an ein Blutgefäß rankommt, denken wir, dass es die richtige Maßnahme ist, weil eben, wenn es anfängt zu bluten, es zu spät ist. Es hat international noch nie stattgefunden, es ist der erste Fall. Wir haben es eingereicht jetzt gerade bei die Anästhesiologie als Fallbericht, dass das publiziert wird. Allerdings sind auch die amerikanischen Leitlinien, die sagen genau das, dass man dann also in dem interdisziplinären Kontext, wenn man eben so eine drohende Fistel sieht, möglicherweise eine Operation machen sollte, die präventiv ist. Das ist das postoperative Bild. Da sieht man wieder dunkelgrün die Trachea, hellgrün der Ösophagus, der schon deutlich schlanker wieder geworden ist. Und das Gelbe dort ist ein Perikard-Patch und noch irgendwie Tarosil oder irgendwas Material, was die Chirurgen dort eingebracht haben, um die Carotis, die da eben rot wieder abgebildet ist, deutlich von diesem Prozess zu separieren. Das haben wir am dritten postoperativen Tag gemacht, dieses Bild, und dann auch direkt nach Hause geschickt. Die Eltern sind haben jetzt so eine Initiative gestartet, sind total dankbar, dem Kind geht es super gut. Wir haben den Ösophagus nochmal angeschaut, ist wunderbar abgeheilt, nichts passiert. In den kommenden Leitlinien haben wir dementsprechend folgende Sätze konsentiert. Nach der Entfernung einer Knopfzellbatterie im Ösophagus mit endoskopisch dargestellten tiefergehenden Läsionen soll eine CT- oder MRT-Untersuchung durchgeführt werden, um dadurch schwerwiegende drohende Komplikationen wie eine Fistelbildung zu Blutgefäßen zu erkennen. Den Zeitpunkt konnten wir uns nicht festlegen. Also ich würde sagen, 2 Tage danach ist gut, weil es auch einen Fall gibt, wo es schon nach 3 Tagen Anschluss bekommen hat. Dass das Ganze nicht optimal funktioniert, ist leider auch klar. Es gibt einen Fallbericht aus USA, wo die das eben schon auch länger, manche Kliniken länger schon machen, wo man alle 3 bis 5 Tage das wiederholt hat, weil da eben irgendwie was noch suspekt war. Und am 15. Tag ist das Kind verblutet, obwohl vorher alle 3 bis 5 Tage es wiederholt wurde. Also das heißt, es wird uns wahrscheinlich auch nicht jeden Fall detektieren und die Konsequenzen wurden nicht gut abgeleitet davon. Dann der nächste Empfehlung, zeigt die Bildgebung schwerwiegende drohende Komplikationen wie eine Fistelbildung zu großen Blutgefäßen, soll interdisziplinär, zum Beispiel eben Endoskopie, Radiologie, Herz-Thorax-Gefäßchirurgie oder HNO oder alles zusammen am besten, wenn man hat, entschieden werden, ob eine präventive chirurgische Sanierung erfolgen soll. Dann bin ich fertig mit meinem Schattenboxen.
Los, wie lange kann ich denn mit der Batterie ziehen? Also nach wie vielen Tagen oder nach welcher Zeit muss ich aufhören und mache erste Diagnostik, ob deine Fistel.
Oh, also ich würde sagen, immer sofort ziehen. Und neben. Ja, also ich meine, wenn da, also die Fistel, also wir haben ja 2 Sachen. Wir haben den Ösophagus, der möglicherweise eine Perforation hat nach 5 Tagen mit einer großen Wahrscheinlichkeit, die macht ja erstmal nichts. Und die 2. Sache, die sehe ich nicht endoskopisch und die kann ich auch sonst irgendwie nie sehen. Das heißt, da bräuchte ich ein MRT. Ich würde das MRT bevorzugen, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wie wenn man ein CT mit einer liegenden Batterie macht, ob das eine vernünftige Darstellung gibt des Gewebes, glaube ich nicht. Ein MRT mit einer liegenden Batterie ist garantiert nicht möglich. Unsere Radiologen sagen, dass ein MRT die bessere Methode ist, um dieses Weichteilreaktion darzustellen. Und wir haben ja 2 Bilder aus unserem Haus gesehen, wo man es wirklich gut erkennen kann, dass da Fisteln eben sich ausbilden, ne? Das heißt, ich würde ganz klar sagen, erst rausholen. Aber du hattest jetzt eben gesagt, wie lange soll ich ziehen? Und da hatte ich jetzt an die Kraft gedacht. Und da würde ich jetzt mal erwähnen, nochmal, aber das geht ins gleiche Thema. Wenn wir eine Perforation haben oder sonst irgendwas, dann ist die da. Wenn ich das mit meiner Methode, ob das jetzt mit einer kräftigen Zange oder auch mit einem Gastroskop oder was auch immer ist, da dran ziehe und ich das Ding nicht raushole, dann muss irgendwann jemand das Aufschneiden rausholen. Das heißt, ich will darauf hinaus, beim Bergen gibt es keine Verletzung. Man kann keine, außer wenn ich mit der Mägelzange die Schleimhaut fasse und nicht die Batterie, klar. Dann reiße ich dem die Schleimhaut raus. Also darauf schon achten, dass ich mit der Zange die Batterie habe und keine Schleimhaut mit. Aber dann, ich habe es mehrfach erlebt, dass man bei einem Säugling jemand das Säugling an den Füßen festhalten muss, damit man die Batterie oben rausziehen kann. Oder auch die Münze. Auch eine Münze kann, wenn sie länger drin ist, so drin liegen, dass man da erhebliche Kraft braucht. Stark reklinieren, sonst machen wir in der Kindermedizin ja nie eine Reklination. Haben wir immer die Schnüffelposition ja propagiert. In der Situation wirklich ganz stark reklinieren, damit es wirklich eine gerade Linie gibt. Und dann muss ich daran ziehen, bis die Batterie rauskommt. Und wenn dabei was aufreißt, dann war es wahrscheinlich vorher schon aufgerissen. Und dann ist es eine Operation, die ich sonst, wenn ich es nicht rausgeholt hätte, hätte auch operiert werden müssen. Also insofern... Ja.
Die Frage bitte ins Mikro. Können wir das Mikro einschalten, das ich hier habe? Genau. Wir zeichnen ja noch auf.
André aus Meiningen und Suhl. Wir haben in dem Klinikum die Möglichkeit, mit dem HNO-Arzt, mit den Kinderärzten, diese Kinder zu sehen. Das ist auch durchaus immer mal wieder der Fall. Und wir hatten eine Münze an genau der Stelle. Das ist ja so ein klassischer Platz.
Ja.
Wenn die Münze groß genug ist oder die Knopfzelle, dann hängen die dort. So, unsere Kinderärztin sagte, nun, dieses Kind muss verlegt werden, wenn das gezogen wird. Darf erst gezogen werden, wenn auch ein Thoraxchirurg mit Kindererfahrung in der Nähe ist. Und dann ist das Kind aus unserer Klinik weggekommen. Wie würden Sie das sehen? Es war eine Münze, keine Batterie.
Also mit dem Argument, also eine Münze sowieso mal nicht. Eine Münze macht eine Ösophagusperforation, macht keine Fisteln zu den Blutgefäßen, ganz sicher nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn eine Fistel in ein Blutgefäß da ist, dann würde es auch neben der Batterie her spritzen. Da gehe ich echt von aus. Zum einen, zum anderen, wie lange war das jetzt da drin? Also der früheste Fall, dass es zu einem Verbluten kam, den ich kenne und der eben hier auch bei diesem Poison.org aufgeführt ist es nach 3 Tagen. Also wenn ich nach 2 Tagen, also das halte ich für abwegig, dass man das rausholt und dann direkt einen Thoraxchirurg, außerdem hat man dann irgendwie auch verloren. Also ich meine, das ist dann schon echt dramatisch. Ja, weil es geht, also es gibt einen Fall, der ist auch in der Anästhesiologie als Bild publiziert, wunderschönes Bild. Da ist so ein längst aufgeschnittener Esophagus und so eine längst aufgeschnittene Aorta. Also das Bild ist echt, echt gruselig. Das war in einem riesen Kinderkrankenhaus mit einer geprimten Herz-Lungen-Maschine für Kinder. Eine Etage oberhalb der Notaufnahme. Also bessere Bedingungen gibt's gar nicht. Und das Kind kommt in die Notaufnahme, kriegt ein Röntgenbild. Man sieht das Röntgenbild und während man das betrachtet, fängt das Kind an, Blut zu kotzen. Also wirklich eigentlich vom zeitlichen Ablauf her besser geht's gar nicht. Die sind mit dem Kind hoch direkt in den Herz-OP, Thorax aufgemacht, an die Herz-Lungen-Maschine versucht ranzugehen. Währenddessen war das Kind schon tot. Also dann verbluten die so schnell. Ich weiß nicht. Also dann ist das eine Situation, die, es gibt, glaube ich, dann auch Situationen, die man nicht beherrschen kann, aber ich würde nach 2 Tagen, wenn da eine Münze drin steckt, ist es gar keine Frage, und selbst bei einer Batterie rausholen. Auf jeden Fall. Und danach ein MRT machen, um zu gucken, eben, ob sich da was entwickelt. Diese Panösophagitis, das ist das Problem, in dem sich die Fisteln bündeln. Nur bei der Batterie, nicht bei der Münze.
Welchen Stellenwert hat die Esosponge-Therapie?
Die was?
Esosponge-Therapie, Schwämme.
Oh, das haben wir schon versucht in verschiedenen anderen Situationen, also wo es tracheoesophageale Fisteln mit einer schwierigen Lokalisation gab, durch was auch immer. Also bei Kindern, ich weiß nicht, bei Erwachsenen, wir haben uns dann diese Erwachsenen, diese Kinderschwämmchen irgendwie kleiner geschnitten und da rumversucht, das weiß ich nicht. Also wenn es blutet, sowieso nicht, das ist ja klar. Ne? Aber bei einer tracheoesophageale Fistel, also wenn es klinisch gut ist, so wie dieser Fall, dann würde ich gar nichts machen. So ein Schwamm, der dann durch die Fistel in die Trachea reinragt, ist bestimmt auch nicht gut. Ein kleines Loch. Also kann man versuchen, wir haben es auch schon mal versucht, aber es ist echt schwierig, weil es eigentlich keine altersentsprechenden Größen für solche Devices gibt. Das sind so Schwämmchen, die sich in einem Hohlorgan, also wie im Esophagus zum Beispiel, reinplatziert werden und dann unter einem Dauersog dafür sorgen sollen, dass man da eine Abheilung von Fisteln hat und gleichzeitig ein gewisses Mindestlumen dieser Strukturen aufrechterhält. Ja.
Ich glaube, ganz wichtig bei diesem Thema ist, dass wir uns alle darüber im Klaren sind, dass das eine absolute vitale Indikation ist. Ja. Wenn ein Kind den Verdacht hat, eine Knopfzelle verschluckt zu haben, dann ist das mit einer Dringlichkeit wie eine Zytosektion zu sehen.
Ganz genau, deshalb ist auch in dieser Leitlinie das als Sofortnotfall bezeichnet. Also da muss man alles fallen und liegen lassen und wenn es eben irgendwie möglich geht und man hat jemanden, der sich mit einem Löffel mit Licht gut auskennt, den in den Esophagus reinstecken und sofort handeln. Das ist das Einzige, was wirklich präventiv hilft, die Zeit, die Kontaktzeit so kurz zu halten wie möglich. Und natürlich vorweg das Honig und das Sucralfat geben, das ist auch sehr wertvoll, ganz klar. Honig nebenbei erst ab dem ersten Lebensjahr. Ich bin ja auch Kinderarzt, insofern hat man da mit Kinderthemen Honig eigentlich immer was zu tun, aber mir war es trotzdem nicht so ganz klar. Ich habe immer gedacht, das hat nicht so eine große Bedeutung. Und da sieht man, Leitlinienarbeit lohnt sich dann eben doch. Ich habe nochmal gründlich die Literatur geguckt, es hat eine echte Bedeutung. Also der Botulismus-Toxin, was im Honig drin ist, kann Säuglinge wirklich schwer schädigen. Davon sind einige, die monatelang auf Intensivstationen mit den daraus resultierenden Folgeproblemen eben durchaus verbringen. Das heißt, das ist tatsächlich so, dass man das wirklich beachten sollte, dass man Honig echt erst ab einem Jahr gibt.
Ja, also als Pragmatiker würde ich natürlich, ja, ich hätte diesen Satz gestrichen.
Welchen?
In der Leitlinie.
Welchen Satz?
Das mit dem einen Jahr. Oder da geht es ja um die Dauerernährung und nicht... etwas Honig oder verbluten, das ist ja schon eine Risikoabwägung, aber wir wollen jetzt nicht da weiter diskutieren, weil ich bin ja für die Zeit auch verantwortlich.
Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, wir sind ja auch nur 2 Minuten drüber, das ist ein sehr wichtiger Punkt, da müssen wir das echt nochmal recherchieren, ob das bei Einzelgaben nicht vorkommt, weil der Honig ist natürlich viel besser, ganz klar, der Honig ist deshalb so gut, weil er quasi wasserfrei ist, das heißt, es gibt keine Wasserhydrolyse mehr in der Region, das ist die bessere Therapie, ganz klar.
Ja, Jost, das ist schon toll, wenn Leute wirklich etwas vom Fach verstehen. Hast du genial gemacht. Vielen Dank.
Dann würden wir in den Ring bitten, Karin Becke-Jakob, Chefärztin aus der Klinikum Hallerwiese Knopfsche Kinderklinik. Der Ring ist frei.
Vielen Dank. So, wir gehen direkt zum Fall. Eine Kinderklinik in Nürnberg. Donnerstag, 16 Uhr, kommt der Anruf ans Orga-Telefon. Wir haben da ein Kind in der ZNA, da müsstet ihr schnell mal eine Narkose machen. das verheißt meistens nichts Gutes. Also, wir sind also hoch in die ZNA, haben uns dieses Kind angeguckt. Die ersten Informationen waren, es handelt sich um Philipp. Philipp ist fast 7 Jahre alt, 25 Kilo schwer, hat im Prinzip keine Vorerkrankungen, keine Allergien, nimmt keine Medikamente ein, hatte einmal schon eine OP, eine Leistenhernie mit 2 Jahren, hat ein bisschen Übelkeit gehabt und hat auch eine Anamnese dafür mit einer Reisekrankheit. Also erstmal nichts Außergewöhnliches. Aber Philipp hat seit 3-4 Wochen Bauchweh. Vor 3 Wochen hat er eine kleine Molluskenentfernung in Lokala gekriegt. Und seit dem Vortag hat er eine thorakale Schwellung und Atemnot, eine Orthopnoe. Die Mutter war mit ihm beim Kinderarzt und der hat gesagt, jetzt geht er mal in die Klinik. Wir schauen also Philipp an und wir sehen tatsächlich diese Orthopnoe, eine Weichteilschwellung, links pektoral und thorakal, eine Venenzeichnung auf der linken Thoraxhälfte und er hat deutliche Lymphknotenpakete axillär und auch supra- und infraklavikulär und wir hören auf der linken Seite auch kein Atemgeräusch. So sieht das Röntgenbild aus. Wir haben jetzt eine Arbeitsdiagnose, großer mediastinaler Tumor, am ehesten Malignom, bei den Kindern Lymphom und einen großen Begleiterguss. Wir haben uns zusammengesetzt mit den Kinderonkologen, den Kinderchirurgen und haben überlegt, wie könnten wir jetzt da vorgehen. Und unser Plan war, so schnell wie möglich den Thorax zu entlasten, eine Thoraxdrainage anzulegen und dann geordnet am nächsten Tag eine Bildgebung durchzuführen, eine Probeexzision aus diesen Lymphknoten zu nehmen, Knochenmarkspunktion, Lumbalpunktion und in einer Sitzung dann gleich eine Hickman-Katheteranlage. Jetzt meine Frage. Was ist denn die nächste Untersuchung, die wir dringend brauchen? Brauchen wir ein Echo, ein MRT vom Thorax, zweite Ebene vom Röntgenthorax, CT-Thorax oder ein EKG? Jetzt bräuchten wir das Slido. Ja, spannende Ergebnisse. Die meisten sagen MRT, CT dahinter mit 20% nur, Echo 13%, wundert mich fast ein bisschen. Ich zeige euch mal, was wir alles hatten. Also, es gab eine Sonographie vom Thorax und vom Abdomen. Hier, das ist natürlich das einfachste, schnellste und nicht invasivste, deswegen sofort auch der Ultraschall zum Einsatz gekommen ist. Große intrathorakale Raumforderung, inhomogen, links überhaupt kein Lungengewebe abgrenzbar und ein wirklich großer Erguss links geschätzt über 500 Milliliter. Im Echo haben wir eine normale Kontraktilität gesehen. Herz war soweit in Ordnung, aber eine massive Rechtsverdrängung und auch eine Ummauerung des Ausflusstraktes. Im ersten Labor war im Prinzip alles in Ordnung, bis auf eine leichte Leukozytose, die jetzt nicht dramatisch war. Ja, also wir haben dann mal die Thoraxdrainage angelegt, haben das tatsächlich auch im OP gemacht mit einer ganz leisen Analgosedierung und viel Lokalanästhesie. Da kamen sofort 500 Milliliter Erguss und in den nächsten 4 Stunden nochmal 500 Milliliter. Wir haben nochmal einen Röntgenthorax gemacht, der war definitiv nicht anders als vorher und haben das Kind auf die Intensivstation. Und wir haben uns dann entschieden, am nächsten Tag ein CT zu machen. Und warum? Weil der natürlich nicht liegen konnte. Der konnte keine halbe Stunde im MRT liegen und wir wollten den auch definitiv nicht im MRT tief sedieren und haben uns daher in der Güterabwägung dann für ein CT entschieden und das ist die Kompression vom rechten Hauptbronchus. Den linken sieht man gar nicht mehr. Die Trachea war auch massiv komprimiert auf, ich würde mal schätzen, 40% des normalen Durchschnitts. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt schon einen etwas größeren Eingriff vor uns. Wir wollen eine Lymphknoten-PE machen, wir wollen einen Hickman-Katheter legen, Knochenmark, Lumbalpunktion. Was würdet ihr jetzt als Anästhesie oder Sedierung durchführen? Eine Allgemeinanästhesie, klassisch Propofol, Remifentanil und Muskelrelaxanz oder eine Analgosedierung, zum Beispiel Propofol mit Esketamin oder auch mit Dexmedetomidin. Würde jemand für eine reine Lokal-Regionalanästhesie plädieren oder andere Verfahren? Da bin ich natürlich sehr gespannt. Wir müssten wieder umschalten zum Slido. Ja, da haben wir jetzt ein gar nicht so eindeutiges Ergebnis. Wir haben an Platz 1 die Analgosedierung, aber fast dicht dahinter die Allgemeinanästhesie mit Relaxierung und nur 7%, die das in Regional- oder Lokalanästhesie durchführen würden. Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug in die Propädeutik. Wir finden hier mediastinale Massen und diese mediastinalen Massen, die können eben zu einer massiven Kompression des Atemwegs und insbesondere auch des pulmonalen Ausflusstrakts führen. Solange die Spontanatmung erhalten ist, werden diese Ausflusstraktstrukturen und auch der Airway relativ stabil gehalten. Wenn wir aber die Kinder betäuben und insbesondere relaxieren, wenn der Muskeltonus weg ist, kann es wirklich zu einer Verlegung kommen mit einem kardiozirkulatorischen Versagen. Und es gibt, wenn man sich die Risikostratifizierung anguckt, dann gibt es Symptome, die da wirklich weisend sind, und es ist insbesondere eben die Orthopnoe, also wenn das Kind nicht mehr liegen kann, und diese Cross-Sectional Area der Trachea im CT, wenn also die Fläche der Trachea kleiner als 50% ist, dann haben diese Kinder ein hohes Risiko für eine perioperative Komplikation. Hier nochmal diese Daten für diese Cross-Sectional Area der Trachea. Also wenn die unter 50% ist, dann müssen wir mit einem erhöhten Risiko rechnen. Und das war definitiv in unserem Fall so. Hier nochmal, wie sieht dies aus im Querschnitt und wie wird das Ganze berechnet? Der größte Durchmesser und also die größte Fläche und die kleinste Fläche, und das wird einfach ins Verhältnis gesetzt. Und wenn man das Ganze dann zusammenbringt, alle klinischen Symptome und die Bildgebung, das sind die wesentlichen Risikopunkte, die hier vergeben werden, dann gibt es, erst kürzlich publiziert, ein Risikoscoring-System. Und wenn wir unser Kind jetzt angucken, der hatte Husten, der hatte eine Orthopnoe, eine Dyspnoe und der hatte auch diese verringerte Fläche. Das heißt, wir haben hier einen High-Risk-Patienten, bei dem definitiv empfohlen wird, auf eine Allgemeinanästhesie, insbesondere mit der Relaxierung, zu verzichten. Und dass man da sogar eben eine ECMO-Behandlung in Erwägung ziehen sollte. Die Autorinnen und Autoren in dieser Arbeit weisen auch darauf hin, und das wäre jetzt meine Frage auch ins Publikum, dass man solche Kinder auch mal vorbehandeln kann, bevor man die Narkose startet. Das heißt, es ist immer gut, sich da mit den Onkologen zusammenzusetzen. Henrik Hack hat das mal aufzeigen können, dass trotz begonnener Therapie trotzdem die Diagnose schnell und gut gemacht werden kann. Wer hat schon mal so ein Kind verschoben nach Rücksprache mit den Onkologen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, genau, dass wir da dran denken. Allgemeinanästhesie vermeiden, Sedierung und lokale Spontanatmung erhalten, um diese Stabilität des Tumors zu erhalten und eben kurzwirksame Substanzen verwenden. Ja, wie war jetzt bei uns die Planung? Wir haben damals, das ist schon ein paar Jahre her, diese Verschiebung nicht wirklich in Erwägung gezogen. Das war sicher ein Fehler, das hätte man tun können, würden wir heute auch tun. Wir haben uns gut vorbereitet, zwei Anästhesisten, zwei Anästhesistinnen, zwei Pflegekräfte. Wir hatten alles an Notfallequipment. Wir haben das Kind gut gelagert, Oberkörper hoch, und haben dann ganz langsam Propofol und Esketamin titriert. Haben dann einmal versucht, als der Philipp geschlafen hat, ob wir ihn beatmen können. Das hat gut funktioniert. Haben dann die Narkose vertieft mit Remifentanil, haben ihn nicht relaxiert, haben intubiert und ihn dann sachte beatmet. Das hat gut funktioniert. Aber was wäre denn jetzt gewesen, wenn es nicht gut funktioniert hätte? Was würden wir tun, wenn wir das Kind nicht beatmen können und wir den Atemweg verlieren? Was wäre jetzt die Notfallmaßnahme? Narkose vertiefen, relaxieren? Würden wir versuchen, das Kind wieder aufwachen zu lassen? Rückkehr zur Spontanatmung? Eine schnelle Umlagerung? Seiten- oder Bauchlage? Sternum anheben? Oder schnell eine Larynxmaske einlegen? Ja, es kristallisiert sich schon raus, dass hier die schnelle Umlagerung gewählt wird als erstes. Man würde versuchen, die Narkose zu stoppen und Spontanatmung wiederherzustellen. Larynxmaske in 10% und nur 7% überlegen, dass auch die Sternumanhebung eine Variante wäre. Die gibt es, und zwar im Jör. Das heißt, Martin empfiehlt bei diesen Kindern tatsächlich immer eine Sternumklemme sich an die Seite zu legen, um damit einfach auch die Entlastung herzustellen und den Druck vom Ausflusstrakt wegzunehmen. Was empfiehlt die Literatur ansonsten? Atemwegsobstruktion sofort zu behandeln mit CPAP und einer Überdruckbeatmung. Entlastung durch Lagerung, ja, die kann man machen. Die Frage ist, schaffen wir es wirklich, die Tumormassen wegzubringen von der Lunge und von dem Ausflusstrakt, da ist wahrscheinlich sogar eine Bauchlage dann angezeigt. Der Tubus soll vorgeschoben werden über diese obstruktive oder obstruierte Stelle. Das halte ich für nicht wirklich effektiv, weil meistens die Tumormassen ja wirklich bis tief an die Carina sitzen. Das heißt, da werden wir kaum auch mit einem starren Bronchoskop irgendwie was erreichen können. Ja, es ist ja eben nicht nur die Atemwegsobstruktion, sondern insbesondere auch der kardiovaskuläre Kollaps. Den behandeln wir mit natürlich Infusion, mit Katecholaminen. Auch hier Entlastung durch Lagerung, Reduktion der Anästhetika. Im Zweifelsfall ist hier auch eine Sternotomie und ECMO in der Literatur empfohlen. Hat jemand schon mal notfallmäßig so ein Kind an die ECMO genommen? Wir auch. Das war eine Katastrophe. Es war der gleiche Fall im Prinzip wie der Philipp, nur älter, auch Lymphomverdacht, Atemweg ist verloren gegangen, Kind hat nicht, oder es war ein Jugendlicher, hat nicht mehr geatmet, wir sind notfallmäßig an die ECMO. Er hat es gut überstanden, aber diese Situation war wirklich dramatisch. Deswegen, man muss sich dafür gut wappnen und alles tun, um es zu verhindern. Ja, was war es schlussendlich? Es war ein hochmalignes Non-Hodgkin-Lymphom, T-Zell-Lymphom. Das macht insgesamt 7% aller malignen Tumore im Kindesalter aus, also gar nicht so häufig. Die Therapie ist aber sehr klar definiert und auch sehr schnell einsetzend mit Corticosteroiden, Vincristin und Daunorubicin. Eine sehr hohe 5-Jahres-Überlebensrate. Und so sah tatsächlich der Befund 3 Wochen später im Röntgenthorax aus. Das heißt, der Tumor ist ganz schnell zurückgegangen. Dem Philipp ging's gut, der kam nochmal 5 Wochen später für eine Hickman-Revision. Da sieht man ein bisschen den Steroideinfluss. Ansonsten hat er das Ganze gut überstanden, kommt immer noch zu uns in die Onko zur Nachsorge und hat als einzigen Spätschaden eine beginnende Arthrose durch eine Osteoporose, einfach als Knochennachwirkung. Aber ansonsten geht's ihm gut. Ja, was ist die Take-Home-Message? Ich glaube, die mediastinalen Massen sind selten, aber wir sollten immer dran denken und insbesondere, weil die sich halt verstecken hinter diesen kleinen Abklärungen, schnell mal eine Lymphknoten-PE, schnell mal eine KMP oder eine Lumbalpunktion. Ganz wichtig ist hier wirklich der Blick auf die Kinder, die klinischen Symptome, die Orthopnoe, die Venenzeichnung, die Lymphknoten, die sichtbar sind, und aus der Kombination von klinischen Symptomen und Bildgebung können wir eben dann auch schnell diese Verdachtsdiagnose erhärten. Wir müssen das Ganze gut planen, interdisziplinär mit den Kinderchirurgen, mit den Onkologen, im Zweifelsfall auch mal erst mit der Therapie starten und dann die tatsächliche PE machen, um die Diagnose zu erhärten. Und beim Anästhesieverfahren würde ich immer dafür plädieren, diese Kinder ganz sachte zu titrieren, bis die wirklich in der tiefen Narkose sind, eine Probebeatmung durchzuführen und da auf eine Relaxierung zu verzichten. Ja, der Notfallplan, der sollte da sein, aber ob der in dem Fall dann wirklich greift, ich glaube, wir müssen einfach wirklich versuchen zu verhindern, dass es hier zum Airway oder zum kardialen Kollaps kommt. Damit bin ich mit meinem Fall schon am Ende und freue mich auf die Diskussion.
Vielen Dank für diesen interessanten Fall. Ich hätte da tatsächlich eine Frage. Wäre es eine Option gewesen, das habe ich mir so kurz gedacht, eine inhalative Einleitung, sofern es das Kind toleriert, und dann eine Fieberoptik über einen Adapter? Das wäre jetzt so mein Spontanplan gewesen bei dieser...
Kann man genauso gut einsetzen. Hat einfach. Das wäre jetzt auch die Frage, hat jemand noch andere Ideen, welche Verfahren funktionieren würden? Und das ist sicherlich ein Weg, der auch gut zu gehen ist, ja.
Also ich würde doch noch eine Lanze brechen für starre Verfahren, und zwar dieses Ventilationsbronchoskop.
Das wundert mich jetzt gar nicht.
Nee, aber da bin ich nicht der Einzige, das ist auch in der Literatur so beschrieben, und Fallbrechen ganz klar. Ein Ventilationsbronchoskop ist dazu in der Lage, die Trachea komplett und bis auch in den Hauptbronchus rein komplett zu schienen. Wir haben ja keine Stenose der Trachea an sich, sondern eine Kompression, das heißt, wir können dann diesen Raum eben einfach wieder erzeugen mit einem Stahlrohr. Mhm. Und dieses Stahlrohr kann man eindeutig in den Hauptbronchus reintun. Die Ventilation ist damit durch die Seitenfenster kontinuierlich möglich. Wir machen das, ich möchte fast sagen, täglich in den Situationen, wo eben großer Fremdkörper irgendwo drin ist, und ventilieren damit super. Das heißt, warum soll man in der Situation, ich muss zugeben, ich habe es in der Situation auch noch nicht gemacht, aber in der Situation wird es sicher möglich sein, das Kind über die eine Lunge gut beatmen zu können und dann möglicherweise in Ruhe irgendwas machen zu können. Zum Beispiel halte ich es für einen wesentlichen Unterschied, ob ich in Ruhe an der ECMO gehe oder eben unter ganz schlechten Bedingungen. Ne?
Ja, Das Problem ist halt, dass es ja meistens kein reines Airway-Problem ist, sondern wirklich auch ein kardiozirkulatorisches Thema. Ne? Und diese Kombination macht es dann wirklich herausfordernd.
Ja, vielen Dank für den Fall, der mir wieder so ein Kribbeln über den Rücken laufen lässt. Und leider hatten wir so einen Fall vor kurzem in unserer Klinik selber. Allerdings haben wir eine große HNO-Klinik. Wir haben eine etwas kleinere Kinderklinik. Das Kind kam noch etwas später als bei Ihnen. Der Dienst war da, war ein erfahrener Facharzt da und bekam von dem HNO-Arzt präsentiert, Kind kriegt schlecht Luft, wir müssen das mal machen. Das ist jetzt hier meine Tonsillektomie. Das Kind ging in die Narkose, hat eine vermeintlich normale Einleitung bekommen mit schwierigen Atemverhältnissen, die bis zum OP-Ende so leidlich durchgingen. Und zum Ende hin dann doch mal die Frage, auch der Hintergrund kam dazu. Und dann ging die Diagnostik, brachte das Bild, das so viel Ähnlichkeit zu dem hat, dass sie hatten auch in den unteren Bereich der Luft und dann eben auch Gefäßwege. In dem Fall wurde der Tubus so weit langsam vorgeschoben, bis die einseitige Ventilation mit besserem Ventilationsverhältnis dann auch möglich war und das Kind dann an eine Universitätsklinik weitergeleitet wurde. Also es kann dann nur, weil es auch mal anders kommen kann, es kann noch schlimmer kommen. Insofern, das Kind hat überlebt und ging dann in eine schnelle Chemotherapie. Das Ergebnis ist aber noch offen.
Ja, das ist eben dieser erste Punkt, ne? Dran denken bei diesen Kindern, weil es sich eben verstecken kann hinter anderen Diagnosen und weil es manchmal eben nur so Kleinigkeiten dann sind. Ja, ja.
Vor allen Dingen wurde an eine Universitätsklinik weitergeleitet. Dann steht bei mir gleich so ein Bild im Kopf. Da kommt ein ITW und ein Notarzt oder eine Notärztin, vielleicht ohne Kinderexpertise, die so ein Kind dann einseitig ventiliert verlegen soll. Das ist natürlich auch eine Katastrophe. Aber hier gab es noch eine Wortmeldung.
Ja, ich wollte eine Lanze brechen für die Lokalanästhesie. Und zwar als Anästhesist denken wir immer an den Luftweg, aber bei diesen Kindern, wenn das extrem ist, dann geschieht kein venöser Rückstrom mehr und wir haben sozusagen das Problem und wir können ja nicht jetzt noch die Venen schienen, das geht nicht. Also ich habe auch so ein Kind erlebt, na, und wenn so ein Kind dann sagt, ich kann nur noch im Sitzen schlafen, das ist dann schon ganz schön eindrucksvoll. Was wir dann gemacht haben, bei uns sind die Anästhesisten der Unfallchirurgie Orthopädie einfach die besten Regionalanästhesie-Leute. Und dann haben wir die gebeten, zu uns in den Kinder-OP zu kommen und wirklich eine gute Regionalanästhesie zu machen, denn es geht ja eigentlich nur darum, eine Histologie zu gewinnen, irgendwelche Lymphknoten, um dann mit der Therapie zu beginnen. Und nach kurzer Zeit ist ja der Tumor weggeschmolzen. Für den Katheter später kann man das dann praktisch in Narkose machen, wenn der Tumor weggeschmolzen ist. Aber für die Diagnosestellung am Anfang würde ich also unbedingt Lokalanästhesie empfehlen.
Ich sollte ja nicht zu viel sagen, aber ich möchte nochmals eine Lanze für Sternal Elevation loswerfen, weil ich glaube, das ist schon die einzige Notfallmaßnahme, die wirklich auch funktionieren wird oder würde. Ich habe das gesehen bei unserem Kinderchirurgen bei Nussprozeduren, der hat damit es besser geht, mit einem Tuchklammer oder einer Repositionszange das Sternum genommen oder die Rippe und hat das angehoben und da gewinnt man unendlich viel Platz und dann ist das Problem weg. Es ist ja auch mit der Sternotomie weg, oder? Mhm. Wenn die in die Kardiochirurgie kommen. Und es ist ja primär ein vaskuläres Phänomen. Mhm. Oder? Das wird man lösen. Ich bin dann in die Literatur gegangen, da gibt es Fallberichte, gibt auch einen Fallbericht, wo man das über einige Tage gemacht hat, aufgehängt auf der Intensivstation, bis die Steroide dann gewirkt haben. Also eine Repositionszange, Tuchklammer auf dem Tisch. Ich glaube, das sollte man eigentlich haben.
Das zeichnet Martin aus, ne? Die einfachen, pragmatischen Lösungen. Man kann das Problem mit einer ECMO lösen oder mit einer Klemme.
Es ist auch nachzulesen. Ne? Ich habe euch die Referenz da nochmal aufgezeigt.
Ich habe eine ganz schwierige Frage. Weshalb wird es bei der Beatmung schlimmer?
Wahrscheinlich, weil die Inspiration, der Unterdruck, die ganze Situation stabilisiert, aufrecht hält. Aber so wird es zumindest beschrieben, dass entscheidend die Druckverhältnisse sind.
Wünschen wir uns die eiserne Lunge zurück, oder?
Ja.
bei Kindern mit univentrikulärer Kreislaufsituation weiß man sowohl von Herzkatheter als auch von echokardiographischen Untersuchungen, dass 30% des HZVs in dieser Situation durch die Einatmung entsteht. Mhm. Und deshalb sind diese Kinder tatsächlich, gibt es neuere Varianten der eisernen Lunge. Das ist tatsächlich so, ja.
Also Martin, du hast ausgeholt, hast gedacht, du kannst einen auf die 12 setzen, aber...
Ja, ich glaube, das ist der erhöhte venöse Druck, den wir machen mit der Beatmung. Dann haben wir mehr Schleimhautschwellung, weil normalerweise werden ja Luftwege weiter, wenn wir positiven Druck machen. Und dann sollte das Atemproblem sollte eigentlich weg sein, aber es nimmt offensichtlich zu. Wie gesagt, das ist eine schwierige Frage, jetzt übergebe ich.
Traut sich keiner mehr näher, muss er sich vor Martin noch rechtfertigen oder sie.
Tatsächlich sind wir jetzt ja wirklich ohne blaues Auge davon gekommen in diesem Boxwettkampf. Martin, hast du noch was dem hinzuzufügen?
Nein, eigentlich nicht. Das war ja eine absolut geniale Sitzung. Absolut genial. Ich tut mir.
Dann würden wir uns in allererster Linie bei unseren Boxern bedanken wollen, die das phänomenal gelöst haben und gemacht haben, so bei unserem ersten, bei der Premiere des Schattenboxens. Bei Ihnen, bei euch möchten wir uns bedanken für die Teilnahme, für die Fragen und für die Mitgestaltung des interaktiven Formats. Vielen herzlichen Dank und noch einen schönen Restkongresstag.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 0896. Ich wiederhole, 0896.
Armin, das war eine coole Session. Mir hat die mega Spaß gemacht. Ja. Wie war es bei dir?
Bei mir war es genauso. Der entscheidende Vorteil war, dass wir nicht wussten, was das Format bringen wird oder wie das sein wird. Das heißt, wir haben das so gestaltet, wie wir es gerne wollten. Und ja, ich hatte genau den Eindruck, dass das genauso geworden ist, zumindest unserer Teil, wie unser Podcast eigentlich sein sollte oder ist, dass wir einfach locker reden über ein Thema und weiß nicht, fand das jetzt toll, dass dieses Format auf einen Jahreskongress gefunden hat.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand es spannend, dass wir so ein bisschen im Dunkeln gelassen wurden, ne? Weil egal, wen du gefragt hast, alle haben nur gesagt, ja, da steht da in diesem Skript, das die DGI uns zugeschickt hat und dann haben wir es gelesen und dann sind wir hinterher auch nicht schlauer gewesen. Ne? Deshalb waren die Formate auch alle ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben es anders gemacht als Karin und die hat es wiederum anders gemacht als Jost. Aber unterm Strich fand ich dieses wirklich Interaktive mit das Publikum einbeziehen, die Antworten des Publikums mit denen besprechen und es nicht einfach nur hinnehmen und rezitieren, was sie geantwortet haben und dann weiterzumachen, sondern darauf einzugehen. Das fand ich echt einen großen Wurf.
Ja, das war echt cool. Das ist auch unser Ding, glaube ich. Also ich hoffe, dass wir auch in Zukunft die Gelegenheit haben, sowas nochmal anwenden zu können.
Der andere Mehrwert sind die CME-Punkte und die könnt ihr euch gut schreiben lassen, wenn ihr euch die beiden Passworte gemerkt habt oder notiert habt, die wir in dieser Folge versteckt haben. Und um an die CME-Punkte zu gelangen, geht ihr auf unsere Website www.kinderanästhesie-talk.de, geht links oben auf das Pulldown-Menü, geht auf CME-Punkte Fortbildungsstunden. Dann kriegt ihr die Information, dass wir uns freuen würden, wenn ihr uns eine kleine Spende als Dank für die Zertifizierung zukommen lasst. Das könnt ihr dann einfach machen oder ihr klickt es weg. Dann kommt ihr auf unsere Zertifizierungswebsite, gebt dort euren Namen, die beiden Passworte und eure EFN ein. Oder wenn ihr nicht ärztliche Kolleginnen und Kollegen seid, klickt ihr euch da einmal weiter und gebt dann die Daten in das nächste Formular ein. Dann schickt ihr es ab und bekommt entweder die Punkte gut geschrieben in den nächsten 4 bis 6 Wochen oder es flattert eine Fortbildungszeitbescheinigung in euer E-Mail-Postfach.
Worüber wir uns aber auch freuen, ist, wenn ihr mit uns in Kontakt bleibt auf Social Media. Wir sind bei Instagram unterwegs als Kinderanästhesie-Talk, bei X, ehemals Twitter als @Armin und Gordon und seit ungefähr einem Jahr auch bei Blue Sky. Da sind wir mit dem intuitiven Namen unterwegs @ka-talk.bluesky.social. Social Media hat Einfluss auf unser tägliches Leben in der Medizin und wir sind auch ein Teil dessen und wir hoffen, dass wir in dem Austausch mit euch den Einfluss von Social Media positiv beeinflussen.
Genau, dazu folgt uns auch einfach auf diesen Plattformen, diskutiert mit uns und bleibt außerdem auf dem Laufenden.
Wir freuen uns ebenso über Herzchen, Likes, wie auch immer, auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört, zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify, Podimo, Overcast, Google Podcast und so weiter. Wir würden uns darüber sehr freuen.
Armin, weißt du übrigens, in welchem Land man uns am dritthäufigsten hört? Hast du das mal nachgeschaut?
Habe ich nicht, aber aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, Österreich.
Hätte ich es auch gesagt. Also Deutschland, Österreich, Schweiz,
ja.
Italien, irgendwas Europäisches, aber nein, am dritthäufigsten hört man uns in den USA.
Ach krass, cool, oder? Nee, ehrlich?
Ja, tatsächlich.
Das wird bestimmt Nicola Dismas Folge gewesen sein.
Ja, das ist möglich. Ja. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner unser Englisch verstehen.
Es gab noch keine Kommentare, sagen wir mal so.
Also verstehen sie es nicht.
Entweder die haben uns nicht verstanden oder die sind einfach nur höflich.
Was erwartet euch noch bezüglich des Kinderanästhesie-Talks in diesem Jahr? Wir haben ein paar Fortbildungen noch anzukündigen und wir beginnen gleich morgen am 1.11. veröffentlicht der Podcast-Bruder Taktische Medizin vom ärztlichen Leiter der Bundeswehr eine Folge zu Kindernotfällen. Und ratet mal, wen die Bundeswehr als Experten geladen und interviewt hat.
Ja, fantastisch, dass wir eingeladen wurden zu diesem Bundeswehr-Podcast. Die Bundeswehr, mit der sind wir schon sehr dicke. Das haben wir, glaube ich, auch in dem Podcast dann erwähnt. Unseren allerersten Auftritt als Duo Armin und Gordon live hatten wir bei der Bundeswehr. Und jetzt haben wir unseren ersten Auftritt als Gäste auch bei der Bundeswehr gehabt. Toll.
Bisschen schade fand ich, wir hatten unser ganzes Equipment dabei. Wir waren nicht in Koblenz, wo der aufgezeichnet wird, der Podcast, sondern wir waren in Kassel. Das war nämlich genau zu der Zeit des DGRI-Kongresses. Und dann kam aber heraus, dass die Bundeswehr aus ihrem Studio nur per Telefonleitung die Gäste interviewen kann, sodass unser ganzes Equipment umsonst war. Und am Ende standen wir da mit unseren Handys in zwei Zimmern in unseren Hotels. Das war schon ein bisschen schade. Und man hört es auch, der Ton ist halt leider alles andere als super, aber so ist es halt.
Ja, wir müssen ja noch uns ein bisschen abgrenzen vom einen anderen Podcast mit unserer hervorragenden Tonqualität und dem super Zusammenschnitt, Gordon.
Ja, Armin, dann hast du uns noch eine Fortbildung rausgesucht.
Ja, am 16. November findet in Kiel das Auftaktsymposium des Zentrums für angeborene Fehlbildungen statt. Und dieses Symposium richtet sich an alle medizinischen Disziplinen, die Kinder und Erwachsene mit angeborenen Fehlbildungen betreuen. Also ganz schön viele Menschen und entsprechend viele Kollegen sind noch dabei als Referenten. Und rat mal, wer nicht dabei ist.
Armin und Gordon.
Genau, eine Anästhesie ist leider nicht vertreten, kleiner Seitenhieb an die Organisateure, aber ist okay. Ich habe schon was ausgehandelt für nächstes Jahr vielleicht.
Dann gibt es wieder eine Session bei AINS to go. Haben wir schon mehrfach hier angekündigt und zwar am 18.11. von 17.15 Uhr bis 20 Uhr wieder. Und da gibt es drei Themenkomplexe, wie immer. Einmal das Airway Management, Teil 1, also die Basics wahrscheinlich. Dann einen schönen Vortrag zu Allergie und Anaphylaxie von Anne Rüggeberg. Die kennen wir auch aus dem Nüchternheitsprojekt. Und dann gibt es noch einen Vortrag zur Leberinsuffizienz in der Anästhesie und Intensivmedizin von Professor Dr. Mario Hensel aus der Parkklinik Weißensee in Berlin.
Schön. Coole Themen auf jeden Fall. Und das Datum ist auch exzellent gewählt. Wer unserem Podcast gut zugehört hat und uns schon lange kennt, der weiß, was für ein besonderer Tag das ist.
Und es ist der dritte Montag im Monat, wie halt jedes Mal. Dann haben wir gerade über Kassel gesprochen. Wir gehen zurück nach Kassel und zwar zum Kindernotfallsymposium des Klinikums Kassel am 23. November von 8.45 Uhr bis 17 Uhr. Thema von der Präklinik zur Notfallmeldung über den Schockraum bis zur Kinderintensivstation. Alles unter Zeitdruck, alles im Team, alles für unsere kleinen Patienten. Allzeit bereit, fehlt am Ende da noch. Scheint ein sehr cooles Konzept zu sein, scheint ein schöner Tag zu werden. Wir sind nicht dabei, in alter Tradition, aber vielleicht habt ihr Zeit an dem Tag und seid in der Nähe. Es ist sicherlich eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung.
Und eine Veranstaltung hast du noch, oder? In Münster.
In Münster findet am 26.11. das Kompaktseminar Kinderanästhesie im Franziskuskrankenhaus, also im Simulationszentrum des Franziskuskrankenhaus in Münster statt.
Toll, es gibt richtig viele kinderanästhesiologische Fortbildungen und natürlich gibt es uns und wir möchten unsere Fortbildungsreihe fortsetzen. Und deshalb wird unsere nächste Folge uns im wahrsten Sinne des Wortes ans Herz gehen. Wir werden mit einem Experten über Kinderkardioanästhesie sprechen. Welche Kinder gehören in ein Zentrum? Welche Anästhesien bei herzkranken Kindern kann ich selber betreuen? Und was muss ich beachten, wenn ich so ein Kind betreue? Zum Beispiel in der Notfallmedizin, weil ich einfach nicht die Wahl habe und das machen muss. Also wir sprechen über das kleine 1x1 der Kinderkardioanästhesie und wir hoffen, dass ihr nach der Folge einen Aha-Effekt habt und euch sicherer fühlt im Umgang mit herzkranken Kindern. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem ganz speziellen Thema Kinderkardioanästhesie, die wir bearbeiten sollen, habt ihr jetzt noch die Chance, uns ein paar E-Mails zu schreiben. Dann können wir das noch in die Notizen einfügen, die wir gerade am Ausarbeiten sind. Denn das ist ja so ein vielfältiges Thema, da habt ihr bestimmt auch ganz spezielle Fragen und vielleicht können wir dann die direkt adressieren.
Nicht schlecht. Wir rücken noch weiter an die interaktive Lehre.
Ja, das ist die Zukunft.
Außerdem in Zukunft, du arbeitest an einer Wiederauflage unseres Projekts Treffen sich drei Podcasts. Erzähl uns doch mal etwas mehr davon.
Ja, gerne, Gordon. Also ja, ich habe sowohl Kai Hensel von den Expertise-Piraten angeschrieben, als auch Torben Doll von den Pin-Up-Dogs, ob wir wieder eine Neujahresfolge machen. Und die Antworten waren knapp, aber klar, jo, machen wir.
Finde ich super, dass du die beiden angeschrieben hast und ich wusste bis eben nichts davon.
Ja, wahrscheinlich wollte ich es dir in Kassel sagen, habe es dann vergessen. Ja,
du hast antizipiert, dass ich natürlich auf jeden Fall dabei bin, weil es einfach ein geiles Konzept ist und ich da auch Bock drauf habe.
Oder ich habe dich bestimmt mal gefragt, da warst du nun nicht mehr nüchtern und dann hast du es vergessen.
Nicht-Nüchternheit ist kein Kriterium. Also ich werde viele Dinge gefragt und ich sage und äußere mich zu vielen Dingen und ich kann mich dann einfach auch überhaupt nicht mehr dran erinnern. Kannst du meine Frau mal fragen? Von daher haben wir vielleicht tatsächlich drüber gesprochen. Kann gut möglich sein.
I don't know. Am ehesten habe ich wahrscheinlich antizipiert, dass du einfach dabei bist.
Na super. Also dann mache ich mir auch mal ein paar Gedanken zu diesem Thema und gucke, ob ich den einen oder anderen klinischen Fall aufgearbeitet kriege. Was haben wir gesagt? Wir machen einen Heldenfall, einen Fail-Fall und was noch?
Das war's, reicht doch. Ja, müssen wir mal genau überlegen. Also Heldengeschichten und Fehler.
Ich glaube, ich krieg nur Heldengeschichten zusammen.
Deine Heldengeschichten und die Fehler anderer.
Ja, so, das ist gut, genau. Ich werde mal ein bisschen gucken, wie meine Kollegen arbeiten, welchen der einen oder anderen Fehler werde ich schon bemerken.
Ja, schön. Spaß hat's gemacht.
Ich freue mich aufs nächste Mal.
Jo, ich auch. Und deswegen bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr übrig, als euch zu sagen,
auf Wiederhören. Auf Wiederhören.